Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Gemischt.
Gemischt?
Ja, ich habe hier so ein ambivalentes Verhältnis zu dem Raum, in dem wir sind oder zu dem Ort, an dem wir sind.
Also der Raum ist schon mal einzigartig, weil man hier nicht, als Normalsterblicher kommt man hier nicht rein.
Ich habe vorhin schon
der
gesagt,
restliche Raum ist, glaube ich, die Assoziation.
Ich habe vorhin schon gesagt, das letzte Mal, als ich hier war, war zu irgendeiner Wahl, als hier ausgezählt wurde. Mhm. Und davor vermutlich in meiner Schulzeit. Wir sind heute im Außendienst quasi.
Wir machen Hausbesuch.
Ja, genau. Wir sind in einem ganz besonderen Wohnzimmer. Dazu verraten wir gleich noch mehr. Wir haben auf jeden Fall einen guten Überblick.
Ja.
Und ja.
Beim Reinkommen hat es so ein bisschen was von Homecoming.
Ah, heute schon, ja, ein bisschen. Also ganz unterschiedliche Emotionen hier verknüpfe ich mit diesem Gebäude, diesem Raum. Genau, aber ich habe einen Tagesspruch mitgebracht und danach können wir auch schon direkt reingehen. Mein Tagesspruch lautet, nicht vom Beckenrand springen.
Von wem ist das?
Zitatgeber unbekannt. Und ganz viele, ganz viele.
Große Tantiem, viel, viel, viel rezitiert worden. Willkommen bei Steilzeit.
Und ein ganz herzliches Hallo an Annette Tettenborn. Hallo, wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich freue mich, euch auch hier an dieser Stelle zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man muss dazu sagen, wir sitzen nicht, das ist die Kommentatorenkabine, wie ist denn der richtige Begriff hier von diesem?
Es heißt Sprecherkabine, so nennen wir es tatsächlich, aber Kommentatorenstützpunkt, ja, ist glaube ich auch das Richtige. Also ich glaube, das weiß jeder, der mit Sport irgendwie verhaftet ist, was damit gemeint ist.
Genau, wir sitzen in diesem kleinen Kabuff oberhalb von der Tribüne in der Großsporthalle.
Es ist die unangespannteste Sitzsituation, die wir jeweils hatten.
Wir sitzen schon manchmal bequemer, das stimmt, es ist nicht so aber die viel Platz.
Also die Stühle sind bequem, aber falls es in der Folge ein bisschen raschelt oder irgendwie so ein paar Stöße gibt, das hängt damit zusammen, dass ich mein Mikrofon gerade auf dem Schoß stehen habe. Stella hat sich einen der Mikrofonkoffer gekrallt und hat da das Mikro draufstehen. Die Einzige, die ordnungsgemäß das Stativ auf dem Tisch stehen hat, ist Annette. Also es kann ein bisschen knacken, aber das ist, wir machen auf jeden Fall nochmal ein
heute
schönes...
Heute ist authentisch.
Authentisch, genau, authentisch
genau.
Ist gut.
Genau. Und wir hatten uns gedacht, wir wollen Annette in einem ihrer vielen Rüsselsheimer Wohnzimmer besuchen. Hallenbad hat nicht so eine wahnsinnig gute Akustik, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das alles irgendwie in der Sporthalle. Und here we are. Und Annette sitzt hier nicht, weil sie primär selber Sportlerin ist, das sicherlich auch, sondern sie ist ganz viele Sachen, auch wieder, ich war bei der Recherche wieder sehr beeindruckt, was für spannende Lebensläufe unsere Leute, die wir hier einladen, haben. Bist du aufgewachsen in Rüsselsheim und auch geboren?
Beides, ja. Also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen.
Richtige Rüsselsheimer Pflanze.
Richtig Rüsselsheimer Pflanze.
Ja. Jetzt kommt die wichtigste Frage, welche Schule?
Es war die Albrecht-Dürer-Schule als Grundschule und im Anschluss die Max-Planck-Schule.
Schade.
Christian hat da irgendwie ein Ding. Naja, nee,
heute ist es insbesondere der Ort, weil während meiner Schulzeit wurde es sehr häufig versucht, so eine Rivalität zwischen IKS und MPS aufzubauen. Und dann hat die Halle hier auch mal eine Rolle gespielt, weil es dann immer mal so ein Fußballturnier oder so ein Fußballspiel gab. Es hat aber nie so richtig gefunkt.
Ich war zum Beispiel noch nie in der Sporthalle von der Planck-Schule. Die wurde ja auch neu gebaut.
Genau, wir hatten ursprünglich ja sogar zwei. Also als ich in der Schule war, gab es zwei Turnhallen. Es waren noch Turnhallen. Eine Sporthalle ist wirklich ein großer Begriff an der Stelle. Und bei der Sanierung hat man dann daraus einfach eine Großfeldhalle gemacht und kann das zur Not auch mit zwei Klassen gleichzeitig nutzen. Aber sie ist natürlich, auch jetzt sage ich mal aus heutiger Sicht, natürlich für mich viel, viel sinnvoller, weil ich dort auch Mannschaftssportarten ausführen kann, wettkampfmäßig.
Anders als hier?
Dann nicht anders als hier, sondern als früher mit den zwei kleinen Turnhallen.
Weil hier kann man ja alles machen, glaube ich.
Hier geht alles.
Außer Schwimmen.
Außer Schwimmen.
Und jetzt fragen sich vielleicht einige, warum reden wir so viel über Sporthallen? Weil das habe ich noch gar nicht gesagt. Annette, du bist Fachbereichsleiterin Sport und Ehrenamt bei der Stadt Rüsselsheim.
Richtig.
Und du bist schon echt lang in dieser Verwaltungsmaschine drin.
Wenn ich das
richtig,
stimmt, ja.
richtig gesehen habe. Du bist 1992 ins Lachebad zum ersten Mal gestolpert, beruflich?
Genau.
Nebenberuflich?
Eigentlich quasi. Nebenberuflich, genau.
Also, als?
Als Rettungsschwimmer. Ganz banal. Ich habe damit mein Studium finanziert.
Und du hast nicht Sportamtsleitung studiert?
Nee, das ist in dem Sinne auch nicht wirklich ein Studiengang, sondern das war schon ein bisschen verquer. Ich bin als Rettungsschwimmer angefangen, um Biologie und habe Biologie und Chemie fürs Lehramt studiert. Und zum Zeitpunkt von meinem Examen sah das ganz, ganz schlecht aus. Also diese Kombi, die eigentlich sehr viel Sinn macht, war für den Lehrberuf oder für eine Stelle völlig, völlig aussichtslos. Die besten Chancen hatte Physik und Religion zu dem Zeitpunkt. Dazu kam, ich habe in Mainz studiert, das hätte auch bedeuten können, dass man mich irgendwo in den hintersten Westerwald oder in den Hunsrück schicken könnte. Und wie es manchmal so geht, gibt es natürlich dann auch familiäre Bindungen und auch die erste Liebe und dann entscheidet man sich dann doch, hier zu bleiben. Und ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Aussichten waren, wie gesagt, nicht so toll. Im Schwimmbad wurde eine feste Stelle frei und da habe ich dann halt auch zugegriffen.
Das war dann, nachdem du, also den Nebenjob hattest du 1992 und dann so
genau,
5 Jahre später, glaube ich.
97 habe ich Examen gemacht und seit 99 werde ich offiziell geführt oder seit 97 werde ich offiziell in der Kartei hier geführt, ja.
Wahnsinn. Und seit 99 bist du nämlich schon in eine Führungsposition aufgestiegen, genau. Wenn ich das richtig gelesen habe, zur Betriebsleiterin Bäder nämlich.
Richtig.
Also du hast schon immer so einen Bezug gehabt irgendwie zum Schwimmen. War das ein privates Hobby oder?
Das war privat, also das habe ich wirklich rein privat betrieben. Sportlich war ich zunächst beim RK tatsächlich, beim Hockey angesiedelt und habe dann aber leistungsmäßig bin zum Badminton übergegangen und habe da sehr lange beim VC gespielt. Das war so der Sport, den ich eigentlich betrieben habe. Ja.
Mhm. Aber diese Badgeschichte, also hat dich logischerweise dann auch gereizt und du hast ganz schön viel Veränderungen mitgemacht, auch inhaltlicher Art natürlich im Rathaus, aber auch dieses Amt an sich oder der Fachbereich hat sich ja total verändert und auch so Loyalitäten in Anführungszeichen gewechselt. Es gab irgendwie eine Fusion zwischen Bäderverwaltung und Sportamt und da wurdest du auch stellvertretende Amtsleitung dann in diesem neuen Bereich.
Genau, also Fusion, ja, das war diese erste große Konsolidierungswelle, in der man quasi gesagt hat, wir sparen jetzt eine Stelle ein und fassen zwei zusammen. Das heißt, die Amtsleitung wechselte und der damalige Stellvertreter wurde Amtsleiter und diese stellvertretende Leitung, die hat man einfach zusammengefasst mit der Betriebsleitung der Bäder.
Mhm.
Das war eine reine Sparmaßnahme, aber das war auch erstmal nicht schlimm. Also das war für mich dann okay. Und da bin ich dann einfach reingewachsen. Von der reinen Vertretung, diese Abwesenheitsvertretung, bis dann auch eigene Projekte kamen. Bedauerlicherweise ja auch keine sehr schönen Geschichten. Schließungen von Bädern mussten wir leider erstmal mitmachen. Dann die große Schließung, die dann 2013 kam mit dem Lachebad. Also das waren natürlich Projekte, die waren nicht so ganz so toll. Aber da waren natürlich auch andere Sachen, wo wir uns einfach dran entwickelt haben, ob das Preisanpassungen waren, ob das Neukonzeptierungen waren. Die Sportentwicklungsplanung haben wir in dieser Zeit aufgenommen, das war mein Baby. Und das, ja, so ergab sich immer so eins nach dem anderen, ja.
Und 2018 hast du dann die komplette Amtsleitung übernommen. Auch schon einfach dann nach einer wirklich echt langen Zeit einfach wirklich total, total viel erlebt und mittlerweile heißt der Fachbereich jetzt Sport und Ehrenamt. Das heißt, für mich klingt das so, als wären so nach und nach immer mehr Aufgabenbereiche so dazugekommen.
Ja, also im Volksmund sind wir immer noch das Sportamt und ich muss zugeben, ich melde mich tatsächlich damit auch immer noch am Telefon, weil ich einfach denke, also Fachbereich Sport und Ehrenamt ist viel zu lang und mit Sportamt weiß sofort jeder, wo er ist. Wir waren zwischendrin mal das Amt für Sport und Bewegung. Auch da, das sind immer so Sachen, ja, man muss mal was umstrukturieren und dann hat man eine andere rechtliche Grundlage, um Dinge einzuleiten und dann gibt man dem Kind einfach einen anderen Namen. Ja, aber jetzt war es wieder ein Fachbereich oder ist es wieder ein Fachbereich und Ehrenamt gehört grundsätzlich dazu. Der wurde sehr früh bei uns angesiedelt. Das ist einfach die Betreuung der Ehrenamtlichen und das auch über den Sport hinaus. Also bei uns im Amt.
Es gibt ja mehrere.
Bei uns im Amt wird ja die Ehrenamtskarte ausgestellt. Wir versuchen auch, die Ehrenamtlichen ein Stück weit zu betreuen. Wir versuchen auch zu vermitteln, wenn einer kommt und sagt, ich möchte mich gerne irgendwo mal engagieren. Dann können wir das auch irgendwie in die Wege leiten. Mhm.
Dieser Werdegang, du hast jetzt schon davon gesprochen, du hast eigentlich mit Lehramt angefangen und irgendwo habe ich auch noch Biologielaborantin gesehen, also irgendwie ganz wilde Sachen. Und dann zur Stadt und über das Lachebad und so weiter. Wie blickst du denn jetzt so auf diesen Werdegang zurück? Weil das ist ja eine echt lange Zeit. Hättest du das als junge Lehramtsstudentin gedacht, dass es mal in die Richtung geht?
Überhaupt gar nicht. Also da hatte ich überhaupt keine Idee von. Weil ganz, ganz ursprünglich, da sind wir bei eurer Frage, wenn ich groß bin, ja, ich wollte immer Tierarzt werden oder Tierärztin. Und das war ja auch so eine Zeit mit dem Numerus Clausus. Und mein Abitur war zwar nicht schlecht, aber einfach nicht gut genug, um zu sagen, ich fange nächste Woche an, ein Medizinstudium zu machen. Und da kam die Idee mit dem Biologielaboranten. Also für den Fall, dass ich es nochmal aufgreife, das Studium, sollte zumindest der Lehrberuf inhaltlich irgendwie damit zu tun haben. So, und dann war das aber immer noch nichts. Ich bin aber direkt nach der Lehre ein halbes Jahr so Work and Travel in Neuseeland, also auf Farmen und mit Kühe melken und Schafe scheren. Und habe meiner Freundin quasi die Legitimation gegeben, mich dann in der Uni anzumelden. Und hatte auch nicht wirklich Lust zurückzukommen, aber irgendwann schrieb sie mir nach Neuseeland, damals noch schreiben, also da war nichts hier mit Telefonieren und E-Mail. Also ich habe jetzt alles in die Wege geleitet, aber sorry, zur Immatrikulation musst du jetzt einfach selber kommen.
Oh nein!
Ich musste dieses wunderschöne Land verlassen. Aber dann ging alles seinen Weg. Ich dachte, okay, also Tiermedizin wäre jetzt immer noch 2 Jahre gewesen zu warten. Lehramt hätte mich schon auch interessiert, aber vor allem auch diese beiden Themenbereiche. Mhm. Das war so mein Ding. Ja, das hat sich ergeben.
Du hast nämlich nicht geschrieben, du möchtest gerne mal Tierarzt werden, wenn du groß bist, sondern Cowboy. Und dann habe ich gedacht, hat die einen Bezug zum Wilden Westen oder zur USA oder zu Pferden, aber über die Kühe und Farmen und Neuseeland dann.
Der Bezug zur USA und zu Pferden, der ist tatsächlich da. Also ich habe ein Pferd, ich habe ein Pflegepferd, das ich mir teile mit einer Freundin und ich habe Verwandtschaft in den USA.
Ich habe nämlich, als du hier reingekommen bist, deine Kühltasche gesehen und habe so ein bisschen auch da wieder sehr gemischte Gefühle gesehen. Das ist nämlich eine Tasche von Bucky's.
Genau.
Und wir waren, kurzer Exkurs, kurzer Schwank, wir waren letztes Jahr mit der Big Band in den USA und unser letzter Stopp auf dem Weg zum Flughafen war eine Bucky's-Tankstelle.
Genial.
Furchtbar. Ganz furchtbar. Da waren so, ich weiß nicht mehr genau, so 64 Tanksäulen. Und also das ist einfach ein irrer Ort. Ja. Ein surrealer Ort. Und deswegen habe ich gleich so dieses Logo gesehen und dachte so, ach du Scheiße.
Das ist diese Tankstelle, die mehr Supermarkt ist als, oder Erlebniswelt.
Ja, das ist schon eine Erlebniswelt, das muss man schon sagen.
Also eigentlich braucht man danach gar nicht mehr noch weiter durch die Staaten reisen, weil man kriegt dort alles und von allen Staaten. Also vom Kühlschrankmagneten bis zum T-Shirt. Und vielleicht hast du auch meine Schuhe bemerkt, weil die haben nämlich die texanische Flagge
dabei. Ja.
Wahnsinn. Okay, also das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber mir ist gleich die Bucky's-Tasche aufgefallen. Also bist du so Fan auch, richtig?
Ja, sicher. Also das ist natürlich, der familiäre Bezug ist einfach da. Mhm. Aber ich bin wenigstens einmal im Jahr da und ich mache mich tatsächlich auch nächste Woche wieder auf den Weg.
Ach, Wahnsinn.
Und das ist, ja, es ist schon faszinierend. Also das Thema Trump muss man einfach ausblenden. Das blende ich auch bei der Familie aus. Das sind auch zwei verschiedene Dinge, das darf man nicht verwechseln. Also ich werde auch oft angesprochen, wie kannst du da hinfahren? Ja, aber also, sorry.
Ich glaube, es ist schwierig, ja.
Ne? Das ist deren Ding. Ja? Ja. Manche Dinge verstehe ich von der Denke her und wir sehen es natürlich immer nur durch unsere Brille und wir sehen es insbesondere durch die außenpolitische Brille. Mhm. Und das darf man nicht vermengen. Ja? Mhm. Das ist, der Amerikaner ist ein wundervoller Mensch.
Mein Onkel wohnt auch in Amerika, ist Deutscher, aber ist ausgewandert und mein Vater war dieses Jahr da. Und wir waren ja letztes Jahr dort, aber wir haben auch jetzt in der Band schon ganz oft gesagt, wir würden jetzt dieses Jahr nicht nochmal dahin fahren, weil letztes Jahr war ja kurz vor der Wahl und ist schon, ja, ist glaube ich ein prekäres Thema.
Ja.
Genau. Ja, haben wir die Buckys-Tasche, habe ich gleich schon so, hat sich schon alles aufgestellt. Diese 64 Zapfsäulen, ey, das werde ich wirklich nicht vergessen in meinem Leben. Genau. Naja.
Also ich hatte wirklich gerade so diesen Aha, diesen, wo so Ratter-Ratter-Buckys, was ist das? Und dann hast du Zapfsäulen gesagt. Es gibt bei YouTube Ted Nevision, der so auch einfach so Unsinn-Video teilweise macht. Und der hat zwei Aktionen gemacht. Also einmal in jedes Rainforest-Café in den USA und Kanada. Und dann hat er das nochmal gemacht mit, wie heißt denn das? Margaritaville. Und da ist dann auch in einer Szene, wo es wirklich an so eine, wo diese ganzen, auf dem Highway an diesen ganzen Bucky-Reklametafeln dran vorbeifahren und dann, nee, wir fahren da jetzt nicht raus. Und dann sitzt er genau in diesem ganzen Merch von Kappen über T-Shirt, über irgendwie Gehängsel und sonstiges. Also,
das ist schon, ja.
Das war ein schöner Aha-Moment.
Aber kennst du die Geschichte, wie es entstanden ist? Das ist nämlich ganz interessant. In den 50er Jahren gab es ein älteres Ehepaar, das sich immer furchtbar aufgeregt hat, wenn sie auf so einem Roadtrip waren, dass sie dann so Raststellen kamen, dass es so verschmutzte Toiletten waren und dass es nicht so schön war. Und dann haben die tatsächlich angefangen, mal so einfach so einen Rasthof zu kreieren, wo sie dafür garantiert haben, dass es alles sauber und hygienisch ist. Und so ist das Ding gewachsen. Dass die heute 60, der neue hat glaube ich 100 Zapfstellen tatsächlich. Ja, also das ist ein, sag ich mal, so ein Sinnbild für den amerikanischen Traum. Ja, hatte jemand eine Idee und das ist da draus geworden.
Ja, wirklich. Und es ist halt dann wirklich auch so höher, größer, schneller, weiter. Mhm. Einfach alles in so ginormous Dimensionen. Ja, also das hat nicht, ich will nicht sagen traumatisiert, aber es hat einen Eindruck hinterlassen.
Es ist eine komische Form von Neid. Wenn man dann denkt,
ja,
was
und
haben
gleichzeitig
wir?
Wirklich, wir haben Opel.
Wir haben, nee, ich meine so, also an Raststätten, wir haben Stairways.
Ich finde unsere Raststätten eigentlich ganz gut.
Ja, die haben sich gemacht. Aber es ist halt.
Wir waren neulich, wo waren wir denn? Ah ja, wir waren auf dem Weg nach Holland und da gab es irgendwie nicht so einfach nur so Klos. Also so kurze so Rastplätze an den Autobahnen, das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Also ich weiß schon, was ich habe an Deutschland. So. Ich bin auch zufrieden mit Dreitanksäulen.
Was mich so entzaubert hatte, war irgendwann, ich glaube, da war ich auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch. Da habe ich auch in der Raststätte Halt gemacht. Und dann war das so eine von diesen neuen Klokabinen, die einfach komplett aus Edelstahl bestehen. Und dann gehe ich da rein und denke mir, okay, alles irgendwie in den Wänden verbaut und also wirklich aus einem Guss.
Aber sauber.
Aber im selben Moment ist neben in der Kabine ein Mensch vom Reinigungsdienst rein und der hat da einfach nur einen Hochdruckreiniger. Und er geht in diese Kabine rein und auf einmal macht's und dann kommt so ein Wasserschwall raus. Und ich gedacht habe, ja gut, dann das erklärt, warum es so sauber ist, aber wie weit sind wir denn gekommen?
Ja, guck mal.
Das ist. Wir müssen
bisschen
uns
vom Thema abgeschweift jetzt auf jeden Fall auch.
Aber es ist eine spannende Geschichte.
Super spannender Exkurs. Passiert uns selten, dass wir so früh in der Folge. In so ein.
Ja, die Vorlage war super.
In so ein Gaga-Teil.
Mal gucken, also.
Einsteigen. Genau. wir waren noch beim Biografischen. Was mich auch total interessiert, also, du hast schon so ein bisschen über deine Projekte gesprochen, was schwierig gewesen ist und was toll gelaufen ist. Wie beurteilst du das denn jetzt so rückblickend? Also, wie hat sich vielleicht auch die Sportlandschaft der Stadt so verändert in der Zeit, wo du da warst, bist?
Also ich glaube, da ist Rüsselsheim nicht alleine. Das sind die goldenen Jahre sind einfach vorbei. Das Problem ist einfach, es gab eine Zeit, da hat Deutschland aus den Vollen schöpfen können. Es nannte sich auch der goldene Plan. Und wir konnten aber nicht Schritt halten mit der Unterhaltung dieser Sportanlagen. Und das ist genau der Punkt, vor dem wir nicht erst jetzt stehen, sondern mit Sicherheit auch schon 10, 20 Jahre. Wir sind nicht mehr in der Lage, sie so zu unterhalten und so zu pflegen, dass wir noch sagen, oh, die können uns jetzt noch die nächsten 50 Jahre begleiten. Stattdessen sind wir auch mehr Menschen geworden. Das heißt, wir müssen auch mehr Menschen unterbringen in Sporthallen. Die Schullandschaft hat sich parallel dazu ja ebenfalls verändert. Wir müssen sie länger beschäftigen. Die Haltung, einen Verein zu betreiben oder Mitglied eines Vereins zu sein, ist auch eine andere. Wir wollen nur noch konsumieren. Also professionelle Fitnessstudios und Anbieter, die laufen den Vereinen einfach den Rang ab. Der Mensch ist nicht mehr der Vereinsmensch, der er früher war. Der backt am Wochenende keinen Kuchen oder bringt die Kinder zum Fußballspiel. Und das ist das Problem. Also das ist so vielschichtig. Da hängt so viel dran. Und das betrachte ich auch tatsächlich mit Sorge, weil das wird uns beschäftigen, die nächsten. Das wird uns gesellschaftlich beschäftigen.
Aber macht ihr präventiv da schon? Also arbeitet ihr jetzt schon so daran, wie das irgendwie abzufangen ist, auch für nachfolgende Generationen, die in der Verwaltung irgendwie dann nachkommen?
Soweit ich kann, tue ich das. Also wenn es natürlich um die Unterhaltung von Sportstätten geht, die muss ich im Blick haben, das ist mein Job. Da kann ich auch immer nur wieder quengeln und sagen, Freunde, kümmert euch drum. Bei den Vereinen muss ich leider zuschauen. Es gibt Ideen, keine Frage, aber auch da ist in den Köpfen noch nicht verankert, auch lasst uns doch für eine Sportart drei Vereine zusammenschließen. Wäre vielleicht einfacher, einfach von der Verwaltung eines Vereins. Ja, da sind so viele Grenzen noch im
Kopf. Passiert ja manchmal schon, also wenn ich mir die HSG angucke.
Ja. Also Handball ist ein tolles Beispiel an der Stelle, ja, weil sie einfach alle, die diese Probleme haben, Nachwuchs zu finden, und die haben sich zusammengetan und es ist ein Erfolgsmodell. Beim Fußball, die haben es nicht nötig, weil sie alle so viele Kinder oder Jugendliche haben, die dort spielen, aber die Struktur selber hat ein Problem.
Ja.
Ja, weil die kommen auch nur noch zum Spielen. Also, ja, und wenn kein Geld fließt, klar, das kommen wir ja inzwischen ja auch in diese Phase, dann gehen die einfach zum nächsten Verein.
Crazy. Okay, also so habe ich das noch nie irgendwie gesehen. Ich bin natürlich auch überhaupt nicht im Thema drin. Aber ja, also gibt's was du persönlich machst gegen so eine Frustration im Job oder mit dieser Thematik? Also, oder fasst dich das persönlich gar nicht so sehr an?
Also ich bin mit meinem Job nicht frustriert.
Nee, das meine ich nicht, sondern dass das dich irgendwie traurig macht. So.
Mich macht das traurig. Ich versuche einfach, den Kontakt zu halten zu diesen Menschen, weil es sind wundervolle Menschen, die in den Vereinen arbeiten, die mit uns arbeiten. Und wir versuchen, so gut wie es geht, zu unterstützen. Wir sind für alles Mögliche die Ansprechpartner. Diese Anfragen werden allerdings auch immer vielschichtiger und auch immer mehr. Das ist alles, was ich tun kann. Ja, man kann immer mal einen Hinweis geben, man kann mal da einen Tipp geben, aber letztlich kommt es auf die handelnden Personen an. Ja, und die werden aussterben. Also wir haben ein paar sehr, sehr starke Vereine, auch mit, sage ich mal, mit Vereinsvorsitzenden, mit denen ich jetzt alt geworden bin, aber die werden irgendwann gehen. Und die machen sich auch schon selber große Sorgen.
Ja, das glaube ich. Also ich kriege das ja auch mit, auch in meinem direkten Umfeld, dass Leute sehr, sehr lange ihrem Verein so treu sind und dann aber auch logischerweise einfach altersbedingt irgendwann auch ausscheiden und auch irgendwie in der Nachwuchsakquise mit drin sind. Und jetzt zum Beispiel das konkrete Beispiel irgendwie bei der DLRG zum Beispiel, dass super viel oder dass sich Jugendliche interessieren dafür, Rettungstaucher zu werden und auch die Ausbildung so ein bisschen mitmachen und dann aber sagen, es ist zu viel, ich schaff's einfach nicht. Ja. Zur Schule und zu was auch immer. Ja. Und gut, ich meine, wir Kulturvereinsleute, natürlich haben wir jetzt auch irgendwie, wir müssen halt auch gucken, ne, wo sind unsere Mitglieder und sowas, sind aber natürlich nicht so stark darauf angewiesen wie ein Sportverein. Aber grundsätzlich, ich glaube, Nachwuchs bei den Sportvereinen. Ja, also wenn es nicht gerade Fußball ist. Oh.
Schwierig. Ja, vor allem die Leute zu finden, die auch sich diesem Verwaltungsaufwand
antun wollen. Sprichst du aus Erfahrung etwa?
Nee, also wir haben jetzt vor fast 3 Jahren einen Verein gegründet. Und das ist irgendwie auch was, dann immer mal wieder so irgendwie man so zurückgemeldet bekommt, ja, was das eigentlich für Tätigkeiten sind, was da ein Tagesgeschäft anfällt. Und das muss man ja auch wollen. Also dieses nur noch rein konsumieren bei einem Sportverein und dann ist dann auch eben die Frage, muss ich in einem Verein rein? Ich kann mir doch einfach das Material selber kaufen, dann mache ich es einfach so oder sowas. Aber der Hintergedanke, warum es überhaupt so ein Vereinswesen gibt, den irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Ja. Aber
voll. Und ich war auch, als wir Geli Ward zu Gast hatten, war ich zum Beispiel total überrascht, dass sie gesagt hat, ja, sie ist, sie macht die Geschäftsführung von, TV Hasloch. Genau. Aber sie macht das nicht ehrenamtlich, sondern sie ist quasi angestellt vom Verein. Und das fand ich total krass, dass es das überhaupt gibt. Aber ich kann das verstehen, weil es ist so viel Arbeit. Es ist so viel Arbeit. Ja. Und mach das mal, also ich will ganz ehrlich sein, also diese Arbeit, die wir machen, machen wir, weil wir keine Familie haben, also weil wir einfach eine andere Zeiteinteilungsmöglichkeit haben, natürlich, glaube ich. Also irgendwann verändern sich dann die Leben und dann muss man jemanden haben, der das übernimmt. Also ich bewundere jeden, der sich um die Vereinsverwaltung und Aufrechterhaltung irgendwie kümmert. Ja, das wäre jetzt so mein Hot-Take irgendwie gewesen da dran.
Geht,
so.
Geht in Vereine.
Genau, das ist der
geht in Vereine, macht Vereinsarbeit und lass das nicht aussterben. Ja.
Gibt es was man hätte machen können, um diese Entwicklung irgendwie zu verhindern? Also wo du sagst, das hätte ich vielleicht in meinen letzten 30 Arbeitsjahren anders machen können oder ist das einfach unaufhaltsam?
Also ich weiß, gewesen? Ich glaube nicht, dass wir das in der Sportverwaltung verändern können. Mhm. Das ist ein Zeitgeist. Mhm. Also die Leute, wie gesagt, das hängt nicht zwingend nur damit zusammen vor Ort und bin ich Vereinsmensch oder nicht. Die Menschen müssen viel, viel weiter zur Arbeit fahren, sie haben viel, viel längere Wege. Das heißt, sie kommen später abends zurück. Ja. Und wie du es ja auch sagtest, die familiären Situationen verändern sich und ist Betreuung sichergestellt oder nicht? Eltern werden immer älter. Das heißt, ich habe vielleicht auch an der Stelle nochmal einen Betreuungsfall. Ja. So. Also diese ganze Gesellschaft drumherum hat sich gewandelt. Die Interessen, also wir gehen ja auch ganz, ganz strikt auch auf so eine digitale Welt hin. Ja, da spielt das keine Rolle, ob ich jetzt mit dem Tennisball hier durch die Gegend laufe. Das kann ich auch am Videospiel spielen. Ja, diese Xbox, ja, das E-Sports.
E-Sports ist ein Ding, klar.
Ist ein Ding, ja. Ja.
Mhm. Und auch so unbefriedigend. Also ich das so
ich darf da auch gar nichts zu sagen. Da verbrenne ich mir jetzt echt den Mund. Das ist so, nee. ja, und das ist, glaube ich, halt ein Wandel.
Also ich respektiere das und ich finde das, ich sehe auch den Reiz davon, aber es ist für mich was völlig anderes. Es sind zwei völlig verschiedene Sachen.
Ja.
Für mich. Christian schweigt.
Also zwei andere Sachen.
Ja, es sind für mich zwei.
Es ist, glaube ich, dann dieselbe Diskussion wie Schach als Sport, aber es ist dann mehr Taktik und sowas, was dahinter steckt. Aber klar, das ist E-Sports ist, glaube ich, aus einem ganz anderen Anreiz heraus entstanden. Das ist quasi Videospiele wachsen immer weiter, es gibt immer mehr Spielende und dass da irgendwann auch so ein Wettkampfgedanke mit reinfließt. Das ist jetzt, dass ich diese E-Sports-Events sind komplett durchkommerzialisiert. Also es gibt Vereine und es gibt auch welche, die das auch mit einem so einem Augenzwinkern machen, aber es ist halt was rein durchkommerzialisiertes und es ist auch nichts, wo man, glaube ich, jetzt irgendwie eintreten kann. Dann kriegt man da so ein klassisches Verein, man durchläuft die Jugend und dann ist man am Ende irgendwie Profi. Das ist dann halt, entweder bist du gut oder bist nicht so gut und dann gehst du halt rein und versuchst halt oder sollst halt gewinnen. Das
ist schon eine andere Experience, auf jeden Fall.
Ja.
Was ist denn cool an deinem Job? Was ist denn richtig, richtige Erfolgsgeschichte quasi so? Also wenn ich mich recht erinnere, sind wir ja auch Sportstadt und haben hier auch eine Menge Spitzensport hervorgebracht und das ist ja auch bestimmt auch aus Verwaltungssicht irgendwie cool, das mitzubegleiten. Ist das was, wo du sagst, das ist mega, das ist genau das Richtige für mich? Oder?
Ja, das ist, glaube ich, also das sind die schönsten Momente. Es sind diese Emotionen, die man teilen darf mit diesen Spitzensportlern. Und wir haben richtig viele Ausnahmesportler und nicht alle sind immer im Rampenlicht. Natürlich haben wir einen Eduard Trippel und es war für mich echt ein Riesenerlebnis, den bei den Olympischen Spielen zu sehen. Wir haben eine Pauline Heinz im Hockey als Nationalspielerin. Aber aus unserer Stadt kamen schon sehr, sehr viele Olympiasieger und Olympiagewinner in allen möglichen Sportarten. Also wir hatten beim Schwimmen Maike Freitag, ja. Wir hatten ganze Hockeymannschaften, also da waren 4 oder 5, die bei den Olympischen Spielen angetreten sind aus Rüsselsheim. Also wir haben hier Erfolgsgeschichte, wir haben auch so Underdogs. Keiner weiß, dass die Snooker, also Billard, in der ersten Runde.
Nee, da müssen wir jetzt korrigieren, weil wir hatten Barry bei uns, Barry Foden. Ja. Und bei der Parallele Snooker und Billard, da ist er ein bisschen, da hat er sich ein bisschen in den Stuhl gekrallt.
Ja. Nein, ich dachte nur, dass ihr
da steht. Genau, also auf jeden Fall. Und bis dahin wusste ich aber zum Beispiel auch nicht, dass ich wusste nicht mal, dass es einen Verein gibt. Und ich wusste auch nicht, dass die in so einer hohen Liga
so erfolgreich sind und tatsächlich.
Ja. Aber auch tanzen. Ja.
Ja.
Das ist genauso, ist auch Bundesliga.
Ja.
Also wir wissen nicht alles über das, was wir hier im, also ich schon, aber
sollte man das mehr wissen? Also und wie kann man das, würde das was verändern? Würde das vielleicht mehr Leute irgendwie in den Vereinssport bringen?
Also ich glaube, diese Vereine würden sich sehr über mehr Interesse freuen. Mhm. Also einfach mehr Zuschauer oder einfach das Interesse, dass es sie gibt. Es sind natürlich Sportarten, die haben so ihre eigene
Community. Nische, ja.
Ja? Mhm. Da leben die auch ganz gut mit. Und wir haben jetzt so ein bisschen ja auch versucht zu sagen, okay, teilt uns mit. Ich kann auch nicht alles, ich kriege nicht alles mit. Presseberichterstattung ist nicht das Gelbe vom Ei, wenn es um sportliche Erfolge geht. Und teilt uns aber mit. Ihr braucht euer Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber der Sportler ist per se einfach bescheiden, weil er will nur seinen Sport machen. Er ist stolz auf das, was er erreicht hat, aber der braucht auch nicht mit hausieren gehen. Aber ich sage immer, teilt es mir mit. Wir haben den Christian Klein, hervorragenden Seniorensportler, der Weltmeister im Bankdrücken, ja, also im Kraftsport. Was? Seniorenweltmeister, okay, wow. Mehrfach hintereinander, Europameister. Und dann machen wir einen kleinen Post. Dann machen wir einen kleinen Facebook-Post, ja, einfach nur, dass die Leute aufmerksam sind. Es gibt noch was anderes, außer Essen in Facebook zu posten oder irgendwelchen, ich sag's jetzt einfach Beschwerden. Mal, Bullshit oder Beschwerden. Ja. Sondern es gibt auch noch schöne Dinge. Ja. Und dann, ja, aber wir haben richtig, richtige Cracks hier. Und das ist, glaube ich, um auf den Ursprung deiner Frage zurückzukommen, das ist das so das Salz in der Suppe. Mhm. Das ist unheimlich schön, mit diesen Menschen zu arbeiten oder auch das Gefühl zu haben, ich konnte was für die tun. Mhm. Also ein Eduard Trippel, der einfach den Schlüssel für diese Halle hat, damit er trainieren kann, wann immer er möchte.
Klar.
Das ist was Besonderes. Und ja, das ist, glaube ich, das Schöne an dieser
Arbeit. Ja, das glaube ich. Also ich weiß noch, wie tragisch das irgendwie war, als kurz vor Corona, dass wir mal ein Gespräch hatten zu der Volleyball-
Richtig, mit dem Tim.
Volleyball, was war irgendeine Welt?
Deutsche Meisterschaft ausrichten, genau. Der wollte die deutsche Seniorenmeisterschaft
ausrichten. Also Senioren bei Volleyball ist ja so
Ü35
oder so. Genau, und das war kurz vor Corona.
Ja.
Und ich weiß noch, wie cool das im Gespräch war und wie überrascht auch ich als Journalistin irgendwie war, dass sowas hier stattfinden kann. Auch mit den Hallen und mit den Möglichkeiten, die wir hier hatten. So. Und wie blöd das dann war, dass das einfach pandemiebedingt ausfallen musste.
Pandemiebedingt, und da sind wir wieder bei dem Vereinsthema. Der Tim hätte ganz viele Personen und Backup benötigt, um es zu bewerkstelligen.
Ja.
Und das hätte ihm richtig viel Mühe gekostet. Der hätte es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen.
Ja, die helfenden Hände, das ist halt dann doch irgendwie das, woran es... Aber Tim, also um nochmal auf die Presseberichterstattung zurückzubekommen, Tim habe ich gestern in der Zeitung gesehen.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, ich habe die, es war glaube ich so auf der Regionalsportseite, und ich habe gesagt, den kenne ich. Ja. Das war irgendwie ein ganz cooles Gefühl, und zu sehen, ja, okay, der ist jetzt Trainer, irgendwie auch ein logischer Werdegang, auch wahrscheinlich eher so ein bisschen, ja, eigentlich ein ganz gutes Rüsselsheimer Beispiel, so, ne? Also der ist schon von Anfang an dabei und trainiert jetzt die Herren,
ja.
Krass. Ja. Genau, das denke ich dann irgendwie schon, dass das, also, es gibt schon auch so sehr, sehr viele Positivbeispiele, und ich glaube, das ist ja für jeden Job so, dass man sich daran auch hochhält und
Am Ende des Tages ist immer die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?
Ja.
Ja? Es ist grundsätzlich halb voll.
Das ist eine gute Eigenschaft, würde ich sagen.
Also das macht ja, was soll ich mich ärgern? Also das, über was? Ich wüsste jetzt auch akut nicht über was. Es gibt immer Dinge, ja, da kann man sagen, wäre nicht nötig, nennen wir es mal so.
Ja, das verstehe ich, das check ich. Wenn du so oft, sorry, du weißt
nicht. Also ich war jetzt die ganze Zeit am Überlegen, wie man es ausdrückt, oder es ist so generell, wenn du meintest, einfach zu zeigen, oder wirklich die Sportvereine, die sich mehr Aufmerksamkeit wünschen, oder dass man auch mal vorbeigeht. Also die Möglichkeit besteht ja auch, wenn irgendwie ein Spiel hier stattfindet, dass man auch mal als Zuschauer dann dabei ist. Was ich in Rüsselsheim so faszinierend fand, oder es ist so generell, wenn so um das Thema Verein und eine Sportart und dann auch das Zuschauen irgendwie so ein gewisser Hype entsteht oder so eine Besonderheit. Und da fällt mir einfach direkt die TSV Stadtschenke ein. Ich habe keine Ahnung, wie es bei denen sportlich so steht, aber die sind halt präsent und die machen da ihre Gags und schaffen dadurch natürlich irgendwie Aufmerksamkeit. Und wenn das letztendlich am Ende auch führt, dass einfach mal zwei, drei Leute mehr zu einem Fußballspiel bei denen gehen, oder dass dann da auch dieses Thema Verein nochmal auf eine andere Ebene gehoben wird.
Total.
Vielleicht die Einladung an die Stadtschenke einfach mal andere, irgendwie, vielleicht gibt es ja sowas, so Sportvereine unterstützen sich. Mal die Stadt, ne? Die Stadtschenke mit Pyro beim Snookerturnier. Keine Ahnung.
Kleine Fusion.
Das aber ist das tatsächlich was, woran wir arbeiten wollen. Mhm. Also auch einfach mal, sei es auch das, sagen wir mal, so eine Infrastruktur. Ja? Der eine hat 30 Biertischgarnituren da stehen, der andere muss sie teuer ausleihen.
Das ist ja bei uns nicht anders, ne? Bei unserem Kulturbereich. So wie können wir von anderen Vereinen und von anderen Sachen, die gerade nicht genutzt werden, Sachen uns ausleihen und umgekehrt.
Überhaupt also erstmal zu wissen, wer überhaupt was hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine riesige Hürde.
Ja. Aber da, also das merken wir auch, dass das, also das ist für mich so der absolute Mehrwert von einer guten Verwaltung wirklich, dass da jemand sitzt, der auch alle kennt, der auch quasi die Drehkreuz-Person ist, die, ja, oder jemand, der ansprechbar ist. Ich glaube, dass das total viel wert ist. Hast du dich als so jemand gesehen oder ist das auch Teil deiner Aufgabe?
Also das ist die Aufgabe schlechthin, glaube ich, die ich habe. Das ist mir auch richtig wichtig. Und tatsächlich klingt jetzt echt vermessen vielleicht, aber ich komme ja natürlich auch mit anderen Sportämtern zurecht, zusammen und die dann fragen, wie macht denn ihr das, wenn ihr da ein Problem habt mit einem Verein? Und ich muss dann sagen, ja, reden. Also ich komme gerade von einem solchen Gespräch, ja, weil es gibt natürlich nicht Konflikte in dem bösen Sinne, aber es gibt Interessenskonflikte. Ja. Es geht um Trainingszeiten, meine Mittel sind begrenzt und dann muss man reden. Und Sportler sind grundsätzlich darauf ausgerichtet, ja auch in irgendeiner Form selber zu unterstützen und was einzubringen. Das geht aber nur, wenn ich mit ihnen rede. Und ich kann schon, also da helfen mir diese 30 Jahre. Wenn ich meine es so, wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin mit vielen von denen alt geworden. Und wenn ich heute eine Sportlerehrung mache und mache die Erwachsenenehrung, dann habe ich da junge Menschen, noch immer junge Menschen, aber den Eduard Trippel, den hatten wir mit 14 schon auf der Schülerbühne. So, und dann steht er heute als erwachsener Mann vor mir. Dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt muss ich mal drüber nachdenken, wie lange ich das jetzt hier alles noch mache. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich sie einfach in- und auswendig kenne. Mhm. Das hilft mir bei der Arbeit.
Und umgekehrt ja genauso, wenn, also ich finde das total gut, wenn man weiß, da ist eine konstante Person, eine konstante Ansprechperson. Also natürlich immer von Vorteil, wenn man mit der Person auch gut und ganz gut klarkommt, aber so an sich ist es natürlich geil, dass man weiß, da ist jemand und die weiß, wie der Hase läuft.
Das ist richtig. Also diese Kontinuität ist, glaube ich, ganz wichtig und die ist vor allem insofern wichtig, weil selbst das Sportamt an sich, also meine restlichen vier Kollegen, arbeiten genauso lange in dem Bereich. Also wir sind auch alle zusammen jetzt alt geworden. Hat den Nachteil, wir werden alle zusammen gehen. Aber wir kennen uns halt auch in- und auswendig. Und auch die kennen die Befindlichkeiten, die Probleme, die Historien von Vereinen. Mhm. Ja. Hat Vorteile. Manchmal denkt man, okay, ein bisschen frischer Wind wäre ab und zu vielleicht auch nicht verkehrt. Kann man nicht sagen. Aber ich glaube, also hier für uns ist es von Vorteil. Ja.
Wie blickst du denn so auf, ja, die Zeit, die irgendwann kommt, dass du sagst, okay, ich verlasse jetzt die Verwaltung. Ist das ein Gedanke, den du wegschiebst oder mit dem man sich einfach zwangsweise natürlich jetzt auch auseinandersetzt?
Naja, der wird zwangsläufig irgendwann mal kommen.
Dauert ja noch ein bisschen.
Das dauert noch ein bisschen, das ist auch gut so. Aber, also ich weiß nicht, da ist sicherlich ein weinendes dabei, ein weinendes Auge, da wird auch ein lachendes, wie bei jedem, der dann irgendwann in Ruhestand geht. Es wird sicherlich nicht so sein, dass ich einem Nachfolger, einer Nachfolgerin immer irgendwie reinreden würde oder sagen oder meinem Nachfolger sagen würde, musst du da drauf aufpassen und da drauf und da drauf. Die Erfahrung muss einfach jeder selber machen. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig und es ist egal, ob das Sportamt ist oder irgendein anderer Führungsjob in dieser Verwaltung. Es ist wichtig, dass wir authentisch bleiben, damit der Gegenüber weiß, mit wem es zu tun hat und wie das zu handeln ist. Ja. Das wird jemand anders, macht das mit Sicherheit anders. Muss ja nicht schlechter sein.
Ja, nee.
Manchmal habe ich auch Scheuklappen auf, wo ich sage, manchmal wird mir vielleicht auch mal ein anderer Blick ganz gut tun.
Aber ist da jemand, der dir dann auch sagt, du, also guck doch mal von der Perspektive.
Tatsächlich, mein Stellvertreter ist erst 4 Jahre da, ich sag mal erst 4. Der hat dann schon nochmal einen anderen Blick da drauf, ja. Und das ist auch gut so. Also wir diskutieren auch.
Der das aktuelle Bäderchef?
Das ist Martin Schwabe.
Ja, genau.
Und ich habe noch einen stellvertretenden Amtsleiter, beziehungsweise gibt es den Fachbereichsleiter. der für die Bauunterhaltung hauptsächlich zuständig ist. Martin Schwabe in den Bädern war ein Auszubildender von mir. Also der hat tatsächlich bei mir gelernt, direkt bei mir, ja, und ist dann auch in diesem Gefüge zum Betriebsleiter geworden.
Das ist ja für dich wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl, einfach zu sehen, das hat offensichtlich so gut geklappt, dass die Person noch bei dir arbeiten will. Das ist dann offensichtlich nicht die Zitatgeberin oder der Zitatgeber von deinem schönsten und komischsten Kompliment, was du mir jemals bekommen hast.
Nein, das definitiv nicht. Und bei Martin ist es ja nochmal ganz besonders schön, weil der kommt ursprünglich aus Sachsen. Und hat dann hier bei uns die Lehre angefangen und hat hier seine Frau gefunden, hat zwei Kinder, das eine ist jetzt gerade in die Schule gekommen, also auch seinen Lebensmittelpunkt hierher verlegt. Und das ist natürlich auch nochmal schön, weil als Schwimmmeister, sind wir ehrlich, können wir überall auf der Welt arbeiten und die hat auch gar kein Problem, einen Job zu finden. Und dass er aber trotzdem sich für diesen Standort dann entschieden hat.
Über den sprechen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal hier, diesen Standort. Jetzt müssen wir aber nochmal auflösen. Dein schönstes Kompliment ist, sie sind total nett, aber arbeiten möchte ich nicht mit ihnen. Da musste ich laut lachen. Und also, du musst natürlich nicht sagen, von wem das kommt, aber in was für einem Kontext, was habt ihr da gerade gemacht?
Also wir haben gemeinsam eine Veranstaltung geplant und ich hatte völlig andere Ansichten, weil ich im Sport immer andere Ansichten habe und die Dinge ein bisschen unkomplizierter sehe, als protokollarische Abläufe mir jetzt so wichtig wären. Und das wird an dieser Stelle nicht so gesehen. Und das endete auch im Ergebnis. Die Veranstaltung war gut, die, für die wir es gemacht haben, war auch okay. Aber der Nachhall, der war für mich nicht so, dass ich sage, nee, ich bin fokussiert auf den Sportverein, der an dieser Stelle auch mit betroffen war und der kam nicht gut genug weg. Da sind wir bei der Geschichte mit dem Interesse. Ja. Ich sage, hier hat jemand anders seine Interessen reingebracht und wir haben uns richtig in die Wolle gekriegt. So, wir haben das aber ausgebügelt am Tisch. Wir sind auch heute so. Ja. Und ich hatte dann wieder eine Anfrage über eine neue Veranstaltung und mein Chef sagte dann auch zu mir, geh mal auf die Abteilung zu. So, super. aber ganz offensiv mit dem Thema angegangen. Und dann kam tatsächlich dieser Satz, weißt du, ich finde das toll, wie wir uns geeinigt haben. Ich mag dich auch wirklich sehr, aber ich mache mit dir nie wieder eine Veranstaltung.
Und das finde ich okay. Und ich glaube, dann ist man an einem Punkt angekommen, das ist, glaube ich, sehr erwachsen einfach auch zu sagen, wir haben zusammengearbeitet, das war einfach nichts, aber wir kommen menschlich klar. Ja. Also diese Größe zu haben, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges
Learning. Ich fand das auch mega.
Sehr sportlich.
Ich kann damit auch super umgehen. Ja. Echt prima. Und deswegen war schon, also ich fand es schon ein Kompliment, mit zu sagen, ey, du bist echt toll, ja, aber nee.
Also auch fair, ne? Transparent von der anderen Person. Oh Mann. Ach ja, gut. Jetzt können wir gerne an den Standort zurückkehren, wo dein ehemaliger Auszubildender dann tatsächlich geblieben ist. Ja, wir sprechen natürlich über Rüsselsheim, weil das machen wir ja immer. Dafür sind wir ja da. Dein Lieblingsort in Rüsselsheim?
Ja, mein Lieblingsort tatsächlich Waldschwimmbad. Also da bin ich ja, irgendwie bin ich ja aufgewachsen. Ja? Das war ja noch gar nicht an Rettungsschwimmer zu denken. Da habe ich da die beste Zeit meines Lebens verbracht. Also wir haben da unter dem Baum gelegen und fürs Abitur gelernt. Ja? Und dann natürlich, die Aufsichtsdienste waren auch immer irgendwie mega und ist auch heute noch ein sehr, sehr schöner Ort. Natürlich am liebsten, wenn er leer ist. Und dieses Privileg darf ich mir jetzt tatsächlich rausnehmen.
Praktisch.
Ja, und darf da auch mal hin, wenn nichts los ist. Das ist insbesondere tatsächlich im Winter so. Also das hat so eine eigene Stimmung.
Aber da muss man schon auch hart im Nehmen sein, oder? So im Winter ist ja auch das Wasser kalt.
Da, ich gehe nicht zum Schwimmen dahinter.
Ach so.
Also im Sommer schon, aber nicht im Winter.
Das klang für mich jetzt so, also ich hätte dir das jetzt so zugetraut.
Nein, also im Sommer, klar, zum Schwimmen. Im Winter, ich bin echt ein Warmduscher, muss ich an der Stelle sagen. Altes Wasser ist. Jetzt nicht.
Verstehe ich, ja.
Ja, ich bin auch derjenige, weißt du, der so auch selbst ins beheizte Bad geht und erstmal so den Bauch einzieht.
Ja, das geht mir also auch so.
Ne? Aber der klassische Spruch, wie immer, wenn man mal drin ist, geht
es. Dann geht's. Es muss mit den Schultern unter Wasser sein, dann ist es okay.
Ja. Nee, aber es hat auch im Winter so eine ganz besondere Atmosphäre und es ist ja plötzlich so weg von der Stadt. Also das ist ja so nah trotzdem und man meinte, man ist in einer anderen Welt. Deswegen ist es tatsächlich auch einer meiner Lieblingsorte hier. Es gibt viele hier und ansonsten natürlich erklärtes Ziel, meine Hängematte in meinem Garten. Also da kann mich dann ja da überhaupt nichts mehr aus der Ruhe bringen.
Ja. Ich habe das Prinzip Hängematte noch nie so richtig verstanden. Ich finde die nicht so bequem. Liegt das an mir oder liegt das an Hängematten? Oder liegt es an einer speziellen Hängematte, die vielleicht nicht so gut
ist? Also die muss durchhängen.
Ja.
Also die darf nicht auf dem Boden liegen.
So. Ja, das ist schon, klar.
Das ist halt Tipp
Nummer
eins. Aber ich
finde die so, man liegt dann in so einem Rundrücken da drin. Und irgendwie, also ich habe einmal, bin ich da drin eingeschlafen und bin aufgewacht und komplett gerädert. Also ich war wirklich so, das war ganz schrecklich. Mhm. Irgendwie.
Vielleicht liegt es an deinem Alter, weil mir persönlich geht es immer besser, wenn ich da raussteige, weil es tatsächlich diese Form ist, die den Rücken total entlastet.
Und irgendwie war das dann so, man wurde so wie so ein Kokon dann so eingefärbt. Okay. Also irgendwie war ich so ein bisschen,
falsch gemacht.
Ich glaube, ich muss dem nochmal eine Chance geben, dem Ganzen, genau. Und du hast dich über Rüsselsheim natürlich auch geäußert. Wir fragen unsere Gäste ja immer, wie sie anderen Menschen Rüsselsheim so beschreiben würden. Und du hast gesagt, das liegt an vielen Stellen im Dornröschenschlaf und wartet nur darauf, geweckt zu werden. Hast du Beispiele?
Also wir haben wunderschöne Flecken in dieser Stadt, die auch historisch sehr wertvoll sind und auch, finde ich, mit den Opelvillen, der Festung, das ganze Mainvorland, das Gefüge wirklich toll gelungen sind und auch einen schönen Einblick geben in die Geschichte. Also wir haben ja quasi auf diesem kurzen Stück von Festung bis zur Villa ist ja quasi die gesamte Geschichte dieser Stadt abgebildet und das sind vielleicht 300 Meter.
Ist das so?
Das ja, war einer meiner Standardsprüche bei Führungen durch die Stadt.
Ach ja.
Wir laufen jetzt hier innerhalb von ein paar Metern, also wenn wir an der Festung gestartet sind, dann ist es ja wirklich diese Absurdität eigentlich. Du hast da was Spätmittelalterliches, dann hast du komplette Industriezeit, dann mit dem Wernerpark Romantik. Dann kannst du theoretisch noch so grob den Bogen zum Weinwingert, dieses bäuerliche Leben. Also es ist Rüsselsheim historisch in Reinform.
Und auch gerade diese Opelvillen, die ja mal auch ein Krankenhaus waren. Mhm. Ja, also sie waren die Villen dieser Werksdirektoren, dann waren sie ein Krankenhaus. Also die haben ja auch Epochen, die können ja Geschichten erzählen. Und das auf dieser kurzen Strecke. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich sage, wir liegen im Dornröschenschlaf, uns fehlt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Leitfaden, wo soll es denn eigentlich hingehen? Also diese Identifikation, ja, was sind wir eigentlich? Du hast vorhin gesagt, wir sind Sportstadt. So, der Nächste sagt, wir sind eine Kulturhauptstadt. Dann kommt einer, sagt, wir sind eine grüne Stadt. Wir sind Smart City, wir sind Elektro City. Ja, was sind wir denn nun wirklich? Also wir müssen, glaube ich, lernen, uns mit irgendetwas zu identifizieren und sagen zu können, darauf sind wir jetzt auch stolz und das ziehen wir auch durch. Und das meine ich mit Dornröschenschlaf. Wir haben, da sind überall noch Ecken, wo wir sagen können, müssen wir einfach nur mal aufwecken, brauche aber jetzt mal einen einheitlichen Gedanken hier bitte.
Das finde ich total, ja, ich sehe das ähnlich, ich finde das nur so wahnsinnig schwer. Weil all diese Sachen, finde ich, die du gerade gesagt hast, und Christian, du kannst gerne auch gleich mal sagen, wie du das siehst, aber all diese Sachen sind wir ja irgendwie. Aber also wie sehr braucht man so ein... Also ich glaube schon, dass man ein Leitbild braucht. Wir haben doch bei Cities Ahead, bei diesem Projekt, wo irgendwie kreative Köpfe dieser Stadt mal sich zusammensetzen und mal überlegen, was ist diese Stadt so, ne? Also die goldenen Zeiten sind vorbei. Das trifft sicherlich auch Opel und die Identität dieser Stadt dann auf eine Art. Ja, aber wo soll es hingehen und wie soll es weitergehen? Weil diese Aspekte Sport und Kultur und Technologie und sowas, das gehört ja alles dazu.
Ja, also ich finde das extrem komplex. Ja, aber wenn es tatsächlich das Bekenntnis auch zu sagen, ja, es ist eine multikulturelle und eine Multitasking-City, wo alles eine Berücksichtigung findet. Aber ich vermisse immer so ein bisschen diese Gleichberechtigung von allem, sondern jeder hat für sich den Anspruch, nein, wir sind das. Mhm. Und gesteht dem anderen das nicht zu. Sondern dann zu sagen, nee, dann stehe ich auch dazu. Mhm. Ja, wir sind hier Multitasking, multifunktional, aber vor allen Dingen sind wir multikulturell hier.
Ja.
Und erkennt das bitte schön an.
Mhm. Ja. Das wäre jetzt tatsächlich auch so eine Richtung, in die ich gegangen wäre, weil Ja, wir sind das irgendwie alles. Es passiert hier wahnsinnig viel, auch wenn es wirklich so von der Aufmerksamkeit, die es verdient hätte, immer so ein bisschen, man muss sich halt wenig Aufmerksamkeit auf viele Sachen aufteilen. Die Frage wäre jetzt tatsächlich so, was verbindet das alles? Also was verbindet die grüne Stadt, die Sportstadt, die Kulturstadt miteinander, dass daraus diese gemeinsame Identität entsteht? Weil so mit diesen ganzen kleinen Gestückel, dann sind wir genau in dieser Situation, alle halten irgendwie eine andere Fahne hoch. Und dann scheitert es wieder so an Engagement, an Herzblut, was dann reingesteckt wird, weil wieder jeder nur sein eigenes Süppchen da kocht. Also irgendwas Verbindendes. Wir sind die multikulturelle Stadt und multikulturell nicht nur in Nationalitäten, die vertreten sind, sondern eben auch in dem, was hier kulturell möglich ist oder eben auch Sportkultur, Sachkultur, alle möglichen. Also das hervorzuheben. Ich glaube, bei Cities Ahead hatten wir dann, Charles Landry hat das dann irgendwie zusammengefasst, small enough to make it happen and...
Ich habe offensichtlich gut zugehört. Ich habe es aufgeschrieben, aber mir nicht gemerkt, natürlich.
Ich glaube, small enough to make it possible and not... Und big enough... big enough to make it happen und small enough to not fail oder irgendwas.
Wir gucken das nochmal nach. Wir müssen das nochmal im Nachhinein nach.
Also es war sehr inspirierend, aber anscheinend nicht so inspirierend, dass es sich in die Köpfe reingebrannt hat. Also im Grunde, wir sind schon irgendwie groß, aber auch nicht zu groß, um daran selber zu scheitern, und wir können hier vieles möglich machen, und selbst wenn mal was in die Hose geht, ist es eigentlich nicht so schlimm, weil wir haben noch so viele andere Eisen im Feuer. Und das war eigentlich ein schönes Statement. Jetzt kommt gleich hier so Beep und dann sag ich den Spruch und dann...
Genau, dann musst du nochmal kurz klarstellen.
Beep. Christian aus dem Schnitt hier. Das Zitat lautete Rüsselsheim, small enough to make things possible and big enough to be taken seriously. Zu Deutsch, Rüsselsheim ist klein genug, um Dinge möglich zu machen, und groß genug, um dabei ernst genommen zu werden. Christian aus dem Schnitt meldet sich ab. Wie fandest du das, Christian aus der Großsporthalle?
Ich hab's leider auch, ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
Wow, also war wirklich inspirierend, was da jetzt gerade aus dem Schnitt gesagt worden ist.
Genau. Ja, oh Mann, okay. Nee, aber das sehe ich schon auch. Also ich finde es auch immer schwierig zu erklären, was wir hier sind. Und sehe aber auch, dass da irgendwie, dass das uns vielleicht ganz gut tun würde.
Also wenn man in so ein Gespräch verwickelt wird und man möchte die Person schnell loswerden, sagt man einfach, Rüsselsheim ist eine Stadt mit Identitätskrise. Weil das sagt viel aus, aber es ist auch genauso offen.
Das ist halt super destruktiv, oder?
Es ist destruktiv, aber wie gesagt, das, wenn du eine Person schnell loswerden willst. Okay. Und dann, was ich ja gerne bei mir auf der Arbeit mache, ist einfach sehr von dieser Stadt schwärmen. Und mittlerweile wirkt es so, und dann ist auch das große Frankfurt nicht mehr so
der Überreißer. Ich finde die Metapher mit dem Dornröschenschlaf eigentlich ziemlich gut. Ja. Also die ist so, die hat so ein Versprechen, dass man doch noch wach geküsst wird hier. Ja. Nee, warte, doch, Dornröschen ist geküsst worden, oder?
Dornröschen ist geküsst.
Ja. Okay. Muss ich noch kurz nachvollziehen. Oh Mann. Ich glaube, es wird Zeit für ein Knöpfchen. Ich habe super Durst. Wir haben keine Küche, wie sonst. Wir sind nicht im Küchenstudio, aber wir haben trotzdem ein Getränk. Das mitgefragt wurde. Ja. Was ist das denn?
Also ihr habt nach meinem Lieblingsgetränk gefragt. Und das ist ganz klar Gin Tonic. Nicht zwingend der aus der Dose, aber das war jetzt in der Eile, wollte ich jetzt hier nicht das komplette Mix mitbringen. Aber es ist tatsächlich Gin Tonic, den ich immer gerne und überall trinke.
Der ist, also ich habe den Gordons tatsächlich, also das war, glaube ich, so der erste Gin, den ich in meinem Leben jemals getrunken habe. Deswegen freue ich mich gerade, den zu sehen. Ich habe auch nie Gin aus der Dose getrunken.
Ist auch wirklich nur eine Notlösung. Ist eigentlich nur symbolhaft. Ja.
Okay, dürfen wir ihn trotzdem aufmachen?
Ihr dürft ihn trotzdem aufmachen. Ich habe ihn euch mitgebracht, natürlich.
Wenn du Durst hast, dann... Guck mal hier. Ja. Wenn man Durst hat, ist das, glaube ich, nicht das Richtige. Unbedingt. Ich muss auch kurz fahren. Du bist im Fahrrad.
Ich bin im Fahrrad. Also
ich nehme mal einen Schluck und ich muss hier auch mal für...
Wow.
Ah, guck mal, dafür. Yeah. Aber, also, in dem Moment, wo diese, wie heißt das? Nöppel. Dosennöppel, das aufgebrochen hat, kam so ein direkt schon dieser Wacholder-Geruch so krass entgegen. Okay, ich bin nicht fähig, diese Dose zu öffnen. Jetzt muss ich hier doch nochmal einen Schluck nehmen. Also, Gin bin ich auch auf jeden Fall dabei. Die große Gin-Revival-Phase ist so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Das war so vor ein paar Jahren war das ja so ein richtig krasser Trend. Und dann haben ja alle Deutschen irgendwie angefangen, Gin zu machen. Aber unser Gin hier in Rüttelsheim, der hält sich ganz gut. Den finde ich auch. Wie beurteilst du den so als
Kennerin? Toto ist genial, oder? Also,
das kann man nicht vergleichen.
Das ist okay, die Mischung ist mal echt, wenn man sagt, ich bin wandern, ich habe ein Picknick und als Gag mache ich mir einen Gin auf, ja. Weil man eben vielleicht die Flasche und
aber es gibt wesentlich räudigere Mischgetränke aus einer Dose. Da ist Gin Tonic schon irgendwie, aber das ist, glaube ich, dann der Gin. Der Gin hat dann sowas, was Edles und
ich mag das nicht so, der ist nicht so süß. Die meisten Tonics sind irgendwie so, das finde ich irgendwie gut gemischt. Also
das geht noch. Aber
das könnte, ja. Was ich interessant finde, ist, dass der in Italien gemacht wird. Aber ich dachte, der kommt aus London. Das ist doch Gordons. Mein Weltbild bricht zusammen.
Gib schnell die Dose ab und dann...
Gib schnell, nimm sie bitte.
Bevor hier noch eine Sinnkrise entsteht.
Ein gutes Getränk. Ich glaube, wir hatten noch keinen. Doch, außer halt natürlich in der Folge mit Toto hatten wir natürlich schon Gin. Der geht ganz... Der
kann was.
Ja, finde ich auch.
Dafür, dass er aus der Dose ist.
Also ich, ja... Das ist ein guter Tipp, ehrlich gesagt. Prima. Ich habe nämlich kurz gedacht, dass deine Zitrusfrucht, die da liegt, auch was damit zu tun hat mit dem Getränk.
Also das wäre jetzt vielfältig zu verwenden, aber es ist tatsächlich mein Lifehack.
Der Lifehack.
Der Lifehack. Oder kann man noch einen Knopf?
Das ist toll. Wir lieben das, wenn die Leute ihren Lifehack direkt mitbringen. Das hatten wir schon in der letzten Folge und das haben wir auch jetzt.
Ah, ja. Ich habe mich schon beim Lesen gefreut. Jetzt kriegen wir es noch demonstriert.
Wir können das demonstrieren. Ich weiß nicht, ob ich.
Also, hier ist eine Zitrone und hier ist ein Strohhalm, der ist aus Glas. Da hätte ich schon Angst, dass der abbricht.
Ein bisschen alt, aber das kriegen wir irgendwie.
Mit einem Plastikstrohhalm geht das nicht, aber die gibt es ja auch gar nicht mehr.
Die gibt es auch nicht
mehr. Das darf es ja gar nicht mehr geben. Aber deswegen kriegen wir irgendwie.
Zur Not kann man auch offensichtlich einen Autoschlüssel nehmen.
Zumindest irgendwie mal vorbohren, damit der Strohhalm da reingeht. Mhm.
Dinge mit dem Schlüssel aufmachen, jetzt aufschneiden oder sowas.
Jetzt wird hier der Strohhalm.
So, tust du den Strohhalm in diese Zitrone? Du kannst auch Orangen nehmen.
Also
Zitrusfrüchte aller Art. So, und dann kannst du natürlich so ein bisschen squeezen, ja, und mal schön, wenn du jetzt keine Zitronenpresse oder so da hast, ja. Und rein theoretisch könntest du jetzt diesen Gin Tonic mit ein bisschen
oh mein Gott!
Zitronensaft noch.
Das ist ja ultra praktisch. Okay, das hat so ein bisschen Hochheimer Markt-Verkaufsstand-Vibes. Also, wenn man so vorbeigeht und man so erklärt bekommt, was für ein krasses Küchengadget das ist. Aber das ist ja total gut.
Ja, finde ich auch. Und du hast keine Kerne. Die kommen nämlich auch nicht dadurch.
Ja, zu klein. Stimmt. Also die Kerne sind zu groß für den Strohhalm.
Ja. Und du brauchst kein Taschenmesser, ist ja ein Autoschlüssel reicht. Also
ja, das ist jetzt. Also wenn man es verkaufen möchte auf dem Hochheimer Markt, dann muss da noch ein extra Stanzermesser oder irgendwas.
Aber das wäre dann schon wieder
reinschrauben. Strohhalm, den wir reinschrauben.
Oh, ja. Aber sowas ähnliches, ich weiß, dass wir das früher daheim hatten, also wie so eine Art. Ja, das war wie so eine Art, wie so eine Schraube sah das aus. Ja, zum Rein, ja. Man hatte so eine scharfe Kante, konnte man so reinschrauben und hatte dann quasi noch einen Deckel und so ein Schnäuzchen. Mhm. Und dann konnte man das auch ausgießen. Aber das finde ich irgendwie charmanter. Weil das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Kokosnussdrink, aber halt aus einer Zitrone. Total gut. Sehr, sehr cool. Voll cool. Und dann kann man die wahrscheinlich auch einfach im Kühlschrank so lassen.
Ja, kannst du auch so im Kühlschrank lassen, klar.
Okay. Ha, guck mal.
Da sind keine Fliegen dran oder so.
Schlau. Ja. So schlau. Guck mal, ich habe nur gute Sachen gelernt. Nur gute Sachen mitgenommen bisher. Wow.
Okay. Wow. Oh Mann. Ich hatte es nur gelesen, habe mir gedacht, okay. Aber ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, ob es noch was nützt, wenn man vor die Zitronen
ja,
mal so schön über den Tisch rollt.
Genau,
und das
ja.
ist dann,
genau. Ja.
Das
Ja, dass da richtig Saft rauskommt.
Also das mit den Kernen hat mich, gecatcht.
Ich will es jetzt unbedingt mal mit einer Orange ausprobieren, die wirklich vorher rollen. Ja. Und dann kannst du vielleicht tatsächlich wie so ein Kokosnuss.
Low-Budget Orangen, frisch gepresst Orangen-Ding. Oh Mann. Wir haben vorhin schon kurz über deinen Job gesprochen und du bist ja jetzt auch wirklich schon sehr lange da und arbeitest in der Verwaltung und darüber gibt es ja auch ganz viele Vorurteile so, dass alles immer sehr ordentlich und sehr, sehr, ja, so sehr, ne, also einfach Akten und keine Ahnung und alles ist irgendwie sehr geordnet und so weiter. Aber du hast dich selber beschrieben in unseren Kategorie, ich in drei Worten, alle falsch, ordentlich, zurückhaltend, gut strukturiert. Bist du das Chaos oder?
Nein, also
ich frage mich, wie funktioniert das so im Job?
Möchte man jetzt meinen, ja, also das zukommt, also Sportverwaltung hat ganz wenig mit der klassischen Verwaltung zu
tun. Ihr seid schon so special irgendwie,
also,
oder?
Also viele sagen, wir leben so ein bisschen auf unserer Insel, auf der Insel der Glückseligkeit. Das ist, kann man so direkt jetzt auch nicht sagen, aber es ist anders. Also ich unterliege keinen Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Ich muss mich täglich auch neu auf Dinge einstellen können. Ich weiß morgens nicht, wie mein Tag endet. Und das fällt da so ein bisschen aus dem Rahmen. Mhm. Und deswegen chaotisch würde ich das nicht nennen. Die Struktur, das Fernziel ist da, natürlich. Also Fernziel gut, haben wir gut, im Abend. Ne? Nennen wir es mal Fernziel, ja. Aber ich muss ganz individuell einfach auch reagieren können. Ich habe mit individuellen Menschen zu tun. Das sind Charaktere, die arbeiten in ihrer Freizeit. Das ist, ich stelle ja keine Gebührenbescheide aus, wo ich drunter einen Gesetzestext runterschreibe und sage so, und du machst das jetzt so, weil ich das so möchte. Also die schlimmste Zeit für mich war tatsächlich Corona, als ich jede Woche eine neue Verordnung mitteilen musste.
Oh mein Gott, ja. Ja. Stimmt, das war für Sport
und
ganz
das
schlimm.
Tatsächlich dann auch noch so übersetzen, dass es jemand versteht. Ich hatte ja selber Probleme, es zu verstehen. Und tatsächlich nicht nur den Text zu verstehen, sondern auch den Sinn. Das war das viel Schlimmere an der ganzen Geschichte. Insofern fallen wir da so ein bisschen aus dem Raster. Unordentlich insofern, das würde jetzt mein Amt so sagen, meine direkten Mitarbeiter, die dann einfach sagen, okay, mach mal bitte Ablage wieder. Ja. es wird ein bisschen einfacher durch die Digitalisierung, aber auch das ist ein Gerücht. Man muss einfach gucken, dass jeder die gleiche Ordnerstruktur hat, sonst bringt das nämlich auch nichts. Also nur das einfach wegkriegen ist schön, ist zwar nicht auf dem Schreibtisch, aber das Chaos holt einen dann wieder ein. Ja, zurückhalten, du wolltest wissen, du wolltest das Gegenteil, das bin ich natürlich nicht. Also,
das ist vielleicht auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
Wäre, glaube ich, auch irgendwie kontraproduktiv in dem Job, ja? Wenn ich mich jetzt zurückziehen würde und sagen...
Wie schreibtischlastig ist eigentlich deine Arbeit? Weil es klingt, also ich stelle es mir jetzt so, wie es auch erzählt vor, dass du eigentlich Tag für Tag wirklich auch unterwegs bist, um...
Also Christian, ich wäre tatsächlich gerne mehr unterwegs und mir ist es oft zu schreibtischlastig, weil natürlich mit dem Mehr an Aufgaben kommen oder Funktionen kommen natürlich Aufgaben dazu, die einfach einen Schreibtisch erfordern. Da leide ich auch drunter. Als ich noch in den Bädern war, war ich echt viel unterwegs und das war auch gut so. Mhm. Ja, wir haben heute natürlich auch mal Ortstermine. Gestern war ich im Stadion. Wir müssen auch natürlich mal rausgehen und das genieße ich auch. Ja, ich gehe auch gerne zu den Vereinen, auch wenn das dann manchmal nach Dienstschluss ist, ist einem so. Aber eigentlich würde ich gerne noch mehr vom Schreibtisch weg.
Ich glaube, das hängt mit der Leitungsfunktion natürlich auch zusammen.
Das hängt
ne?
ganz klar mit der Leitungsfunktion zusammen. Da hat es mein Stellvertreter ein bisschen einfacher, der für die Bauunterhaltung zuständig ist. Der kann natürlich überall rumfahren. Ja. Ja? Aber ob das jetzt die Geschichte, wir stellen einen Haushalt auf, wir schreiben eine Vorlage, das bindet einfach Zeit am Tisch.
Auf jeden Fall.
Ja. Da wäre ich gerne öfter unterwegs.
Ich glaube, das ist was du mit Sebastian Renner teilst, den wir in der letzten Folge zu Gast hatten. Der natürlich schon auch berufsbedingt, glaube ich, noch viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, aber natürlich naturgemäß, wenn du eine Abteilung leitest, dann musst du ja auch. Und diese Vorlagen vorbereiten und in irgendwelchen Ausschüssen sitzen und so, ne? Das ist, it's part of the job.
Ja.
Aber ich glaube, das verändert sich dann mit der Zeit, wie viel man unterwegs ist. Also das muss ich, das sage ich ja auch, das habe ich auch im Live-Podcast schon gesagt, das vermisse ich auch im Journalismus-Dasein, dieses Unterwegssein. Also die Mischung ist so wichtig. Ich sitze auch gerne am Schreibtisch und schreibe mein Zeug. Ja. Aber ich will doch einmal am Tag mit dem Rad irgendwo hinfahren oder wenigstens mal rausgehen und nicht erst zu Feierabend. So.
Durchaus Tage, wo ich sage, oh, ich wäre jetzt mal gerne an meinem Schreibtisch. Aber das sind jetzt nicht, dass ich dann durch Sportstätten toure, sondern ich gehe von einer Sitzung in die nächste.
Ja.
Oh. Ja. Und, also das ist dann so eine Sache, da ist dann nochmal ein Ortstermin in einer Sportstätte zwischendrin. Ja.
Aber man kommt ja auch zunächst dann, also es ist ja auch schon gut manchmal.
Ja, wo ich sage, ich möchte jetzt gerne mal 3 Stunden hier am Tisch sitzen. Ich möchte aber in der Zeit auch kein Telefonat führen und auch kein E-Mail bekommen, damit ich mal an was bleiben kann. Kann man auch irgendwie regeln, aber die gibt's auch, ja.
Gelten diese Eigenschaften, also nicht ordentlich, nicht zurückhaltend und nicht so gut strukturiert, auch in deinem Privatleben? Oder bist du da ganz anders? Bist du ein anderer
Mensch? Also mit nicht strukturiert, das ist eigentlich dahin, sag ich mal, ich bin ein sehr spontaner Mensch. Mhm. Und das gilt natürlich auch im Privatleben. Spontan dahingehend, dass ich auch schon mal, also wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte jetzt heute Abend, was weiß ich, die Wäsche waschen oder ich möchte was kochen, aber die Freundin ruft an und sagt, oh Gott, hast du mal Lust auf ein Bierchen, dann ist mir alles egal. Ja, also ich setze die Prioritäten mehrfach am Tag unterschiedlich. Mhm. Das ist mit dieser Struktur, mit diesem wenig strukturiert gemeint. Ansonsten, wie gesagt, Fernziel stimmt.
Das finde ich so gut. Ja, das finde ich so gut.
Ja, und so ähnlich ist es eben natürlich auch im Job, dass ich spontan reagieren muss. Ja.
Jetzt hast du schon kurz gesagt, dass du deinen Bäderdienst sozusagen so an sich vermisst. Vermisst du auch wirklich Wachdienst zu machen? Also ist das was, wo du vielleicht auch zurückkehren wirst, wenn du dann irgendwann mal im Ruhestand bist?
Das glaube ich nicht. Also tatsächlich vermisse ich den Wachdienst nicht unbedingt, weil sich auch da, also ich beneide die Kollegen nicht. Und ich glaube, auch da hat sich so massiv was in unserer Gesellschaft verändert. Das ist nicht mehr das, wo du sagst, auch da halte ich ein nettes Schwätzchen am Beckenrand. Da gehe ich vielleicht auch mit dem einen oder anderen noch einen Kaffee und ein Eis essen. Oder ich betreue den wirklich im Sinne von betreuen. Mhm. Das ist ja mehr Maßregeln geworden. Und das Sicherheitsproblem ist ja ganz massiv geworden. Die Verantwortung ist unendlich groß. Und nicht, dass ich nicht bereit wäre, die Verantwortung dafür noch zu tragen. Aber das raubt den Spaß. Mhm. Also das raubt die Unbefangenheit, von der dieser Job leider auch lebt. Mhm. Also es ist so, ja. Es ist, wir sind in der Sonne. Es ist schön. Wir werden ja auch immer so betrachtet, als hätten wir den tollsten Job auf der Welt und wären ein ganzes Jahr braun gebrannt, wenn nur mit der Sonnenbrille wie Baywatch cool am Turm lehnen. Die Verantwortung, die die Jungs tragen und die Mädels, das ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Mhm. Ja. Unterscheidet sich das im Freibad oder im Hallenbad? Macht das einen Unterschied?
Freibad ist zum Teil natürlich ein bisschen unübersichtlicher, es sind mehr Besucher aufkommen. Mhm. Ja. Ich sag mal, von dem Gefahrenpotenzial ist es dann im Hallenbad etwas weniger, weil man steht da ja auch direkt am Rand, man hat nur diese 2 Becken. Ja. Im Freibad kommt die Liegewiese noch dazu, da kommen die Umkleiden mit dazu. Also da sind so viele unübersichtliche.
Das ist wirklich unübersichtlich. Ja. Stimmt, daran habe ich nie so richtig gedacht. Mhm.
Also da kommen einfach noch mehr Flächen dazu, an die man denken muss. Okay. Deswegen ist es da ein bisschen einfacher.
Ja. Verstehe ich. Also dahin geht es nicht zurück? So
nee, da geht es nicht hin zurück.
Was passiert dann? Nee. Auswandern nach Amerika oder Neuseeland? Oder?
Vielleicht nicht zwingend auswandern, aber ich habe mir schon so überlegt zu sagen, okay, ich schaffe mir so eine Base zu Hause und alle 3 Monate komme ich mal zurück und ansonsten schaue ich mir mal die Welt an. Das wäre so, meine Idee dazu. Ja. Also überlegt, im Garten ein Tiny House zu bauen, ja, das Haupthaus zu vermieten. Und,
das ist cool.
Dann zu sagen, was braucht man denn noch? Also passt eigentlich in den Schuhkarton. Und dann sagen wir, alle 3 Monate komme ich zurück.
Cool. Das Fernziel.
Das nächste Fernziel, genau.
Oh Mann, ja, das ist, also das kann ich schon verstehen. Ne? Irgendwann will man auch einfach mal dann doch aus dieser Stadt auch irgendwie zumindest mal temporär kurz weg.
Also ich sage immer, ich fahre total gerne weg. Ich tue das auch, ich reise gerne, weil ich gerne nach Hause komme.
Das passt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wir spielen eine Runde Entweder-Oder.
Entweder-Oder.
Weil da auch nochmal Ähnliches vorkommt.
Ich muss den Jingle leiser machen. Der ist so unerwartet laut.
Möchtest du bei mir mit reingucken?
Weil ich habe
noch zwei Sachen aufgeschrieben.
Du hast noch zwei Sachen aufgeschrieben. Dann gehe ich jetzt mobil mit dem Mikrofon rüber zu dir. Wer fängt an?
Du kannst anfangen.
Ich fange an. Also generell entweder oder. Wir stellen eine entweder oder Frage, eine Antwort geben, keine Argumente, also nicht begründen, einfach nur sagen. Bio oder Chemie?
Bio.
Beckenrand oder Schreibtisch?
Beckenrand.
3 Meter Brett oder Riesenrutsche?
3 Meter Brett.
Brustschwimmen oder Kraulen?
Kraulen.
Lohnarbeit oder Ehrenamt?
Ehrenamt.
Waldschwimmbad oder Lachebad?
Waldschwimmbad.
USA oder Neuseeland?
Neuseeland.
Reisen oder daheim sein?
Reisen.
Okay. Das musste ich jetzt auch nochmal abfragen. Das hat mich nochmal interessiert.
Also es hat sich abgezeichnet. Die erste Reise geht vielleicht nach San Francisco oder?
Ich war schon da.
Warst schon da?
Ich war schon da und ich war in so vielen Städten und bin so viel unterwegs gewesen. Aber diese Stadt hat für mich eine tatsächlich ganz, ganz besondere, wie soll ich sagen, also die holt mich ab. Mhm. Vielleicht, weil sie liegt am Meer. Es ist wunderbare Luft da. Diese Golden Gate ist eine der wundervollsten Bauwerke, die wir haben auf der Welt. Und trotzdem dauert es nicht lang, bis man in der puren Natur ist. Und die Stadt selber, also mit diesen Cable Cars, mit dem Hoch und Runter und mit also Chinatown, die holt mich irgendwo ab. Ich bin kein Großstadt-Fan, aber ich weiß, ich brauche nicht lange, um der zu entgehen. Mhm. Und habe trotzdem immer noch ein gutes Gefühl. Also es ist super.
Das ist gute Werbung dafür auf jeden Fall. Das ist dein zweitschönster Ort der Welt. Ich war noch nie an der Westküste. Das ist doch an der Westküste, oder? Ja, das ist an der Westküste. Links.
Ja.
Also lohnt sich, ja. Das, okay. Ich kenne nur die Ostküste. Und jetzt seit neuestem auch, wie heißt das?
Buckys.
Ja, Buckys auch. Wie heißt das denn? Wo waren wir denn? Südstaaten. Südstaaten, ja. Fand ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Also, ich bin nicht so richtig, das kann ich auch ruhig offen sagen, ich bin nicht so richtig warm geworden irgendwie damit. Also erstmal war es fucking heiß. Wir waren halt im August da und es war halt mitten im Wahlkampf, ne? Es war schon irgendwie erschreckend. Und wir sind, also es muss jetzt, also kurzer Exkurs nochmal. Wir sind da auch irgendwie sehr viel gefahren natürlich, ne? Es ist schon ein sehr weites Land einfach. Und wir sind durch eine Strecke haben wir gemacht, da sind so viele tote Hunde an der Straße gewesen. Ich fand das ganz krass. Da waren natürlich auch irgendwie Farmhäuser und andere Häuser und da war so viel Roadkill, aber es waren halt Hunde. Mhm. Und das fand ich so verstörend auf eine Art. Also Amerika ist schon ein wildes Land. Und gleichzeitig, was mich total interessiert, sind so Orte, von denen ich bisher nur gehört habe, zum Beispiel San Francisco, aber auch Oregon, so als Portland soll ja irgendwie auch ganz toll sein. Warst du da schon?
Nein, da war ich noch nicht.
Weil da glaube ich, ist es ganz nett. Also in meinem Kopf ist es da so ein bisschen öko und ein bisschen normaler auf eine Art. Also dieser Plastikverbrauch irgendwie, ich will auch nicht so haten, aber das hat mich schon auch alles irgendwie sehr fertig gemacht da. Und die Klimaanlagen. Also jetzt gerade wünsche ich mir eine, bin ich ehrlich. Also meine Brille läuft an die ganze Zeit schon. Es ist echt warm in diesem Kabuff. Aber wir sind auch schon weit fortgeschritten.
Wir haben aber auch die Fenster auf.
Ja, die Fenster in die Halle. Da ist auch eine ganz tolle Luft. Ich weiß nicht, wie viele Sportklassen hier heute schon drin waren. Aber bestimmt einige.
Ja, ein paar. Ja.
Genau. Also ich hatte damals auch noch, heute ist Donnerstag, aber ich hatte Montagssport und ich hatte bis 15.40 Uhr. Ich glaube, das ist auch die letzte Stunde, oder? Geht der Unterricht mittlerweile länger als 15.40 Uhr? Ist das die letzte? Achte Stunde, oder?
Achte Stunde, ja.
Und mehr gibt es doch nicht, oder?
Ich glaube, es gab mal so ab und zu wirklich die ganz großen Ausreißer, dass es so eine 9. Stunde gab. Aber so Sport, 7., 8. Stunde war auch immer ein Highlight.
Also wir sind eigentlich, also wir hatten, die Halle hatte kurz Zeit zum Atmen, bevor wir reingekommen sind. Genau. Lass uns noch schnell über Musik sprechen.
Oh ja.
Da glaube ich, wird es auch nochmal sehr nett.
Wobei ich dann noch zwei Sachen aus dem Fragebogen habe, die mich auch noch brennend interessieren würden. Aber wir machen erstmal Musik, den besten Song der Welt.
Ja, ich habe euch, hab's euch angekündigt. Es ist für mich immer noch What a Wonderful World von Louis Armstrong. Er ist einfach aktueller denn je. In einer Zeit, in der wir, und da sind wir wieder, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer, immer uns viel zu sehr darauf konzentrieren, was in dieser Welt nicht geht, als auf das zu konzentrieren, was geht. Und es geht immer noch richtig viel und es geht gut. Wir leben immer noch in einem friedlichen Land, das darf man einfach nicht vergessen. Und wir haben noch Blumen am Wegesrand. Ja? Und wir haben schöne Ecken. Und wir haben schöne Ecken hier in Rüsselsheim und wir haben auch schöne Ecken, wunderschöne Ecken auf dieser Welt. Und mit jedem Sonnenuntergang, ich bin ja auch so ein Sonnenuntergangs-Junkie, ja. Also wenn ich mein Handy dadurch
das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Mit diesen Handys, da drückst du ja dann auch gleich 10-mal da drauf. Ja, und vergisst es auch zu wissen. Also, völlig albern, ja, aber das Leben ist schön. Und das sollten wir uns einfach immer wieder mal in Erinnerung rufen.
Da kann man gar nicht so viel mehr ergänzen. Das ist eigentlich echt. Es fällt einem manchmal nicht so leicht, das stimmt. Hätte ich nicht gedacht, dass du so eine Romantikerin quasi bist.
Ich würde es nicht mal als romantisch bezeichnen. Aber ja, so manchmal, ich gucke auch Rosamunde Pilcher, ja.
Also das finde ich qualifiziert schon. Da kann man jetzt wirklich gar nichts mehr. Also da. Oh Mann, ja, okay.
Na, ist vielleicht auch so, weil man ist so müde, immer nur Probleme zu wälzen.
Voll.
Ja, und die Zeitung ist voll mit Negativschlagzeilen, brauchen ganz gar nicht über die sozialen Medien unterhalten, die digitalen Medien. Und dann ist es auch mal schön, wenn man auch mal nur einfach mal was gucken kann. Ja. Und auch vor allem, wir leben natürlich in der Welt, es ist alles bebaut. Also ich gucke jetzt hier zwar raus über die Halle, aber bis am Horizont sehe ich Häuser. Und deswegen finde ich es total entspannt, auch einfach nur mal am Meer zu sitzen und blöd nach vorne zu gucken, bis zum Horizont.
Im Moment zu sein, so.
In dem Moment zu sein, ja. Oder auf einem Berg und über andere Gipfel drüber zu schauen. Da brauche ich auch nicht, ich brauche nichts reden, ich brauche da nichts machen und gar nichts. Also ich sage mal, du kannst mich morgens an den Strand setzen und kannst mich abends da abholen. Da bin ich fein mit, ja. Ich brauche niemanden, ist alles super.
Das finde ich gut. Das finde ich sehr sympathisch. Bin ich ehrlich. Das ist schon sehr gut.
Das klingt traumhaft.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe jetzt natürlich nichts vorbereitet, aber ich entscheide mich jetzt einfach sehr spontan, auch jetzt von der Songauswahl, und zwar zu Wonderful Life von Seed.
Oh, das ist ein Cover, ne?
Es ist ein Cover.
Von diesem, also für mich ist das so ein Tanzschulsong.
Es ist, das ist glaube ich...
Das ist eine Rumba.
Das ist ein Rumba. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es passt so wunderbar rein, auch zu Louis Armstrong. Und deswegen ohne eigentlich wenig Kommentar.
Das ist so, it's a wonderful life. Ja, genau, okay. Man kennt's. Das gibt's als Cover von Seed, echt?
Es gibt von Seed, ja.
Aber von Seed gibt's auch echt viele Cover.
Von Seed gibt's auch sehr, sehr
kann
gute
eigentlich
Musik.
Nur gut sein. Ja, das ist wohl da. Von daher, ich akzeptiere diese Choice. Mein Song hat einen Themenbezug. Und zwar ist er von Kapelle Petra, einer sehr guten Band. Und er heißt Freibad Pommes. weil ist auch wirklich ein guter Song. Also er ist thematisch total passend. Und er passt auch noch zu deiner Guilty Pleasure.
Das ist die eine Sache aus dem Fragebogen.
Genau. Aber in dem Song kommt die Guilty Pleasure in deiner Variation so nicht vor. Da geht es um Pommes Schranke. Auch unter anderem. Das ist nicht deine Guilty Pleasure. Deine Guilty Pleasure ist was anderes.
Ja, also Pommes mit Senf. Pommes mit Senf oder Pommes mit, Senf mit Essig. Also
Englisch.
Englisch. Mit Malzessig. Ja. Wow, aber Senf, okay. Senf ist schon, also, ja.
Ein bestimmter Senf, so, also kein süßer, nehme ich mal an.
Nein, kein süßer. Also darf schon ein bisschen scharf sein. Ja.
Okay. Wie wird man warm mit Senf? Ich kann den also maximal im Salatdressing so ein bisschen, so ein halber Teelöffel. Den kriege ich da unter. Aber ich finde das echt schwer. Und Pommes mit Senf ist für mich schwer vorstellbar. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren.
Senf Brot gegessen. Oh, krass. Also einfach ein schönes, frisches Brot mit Senf.
Oh, mir geht gerade so das Herz auf.
Oh, das ist komplett abartig.
Das ist so, wenn du von der Schule kommst und ist noch niemand daheim und dann denkst du, irgendwas essen, aber selber kochen ist ja blöd, weil du bist ja aus der Schule.
Was?
Und dann halt Brot schneiden und dann machst du entweder ein Butterbrot oder machst du halt mal ein Senfbrot.
Ich wusste nicht, dass es das gibt. Also als wir mal mit der Big Band einen Auftritt hatten im Theater, da haben Leute vergessen, im Catering für an die drei Vegetarier, die wir in der Band hatten, zu denken. Und dann hat unser Vorstand gesagt, ja, wollt ihr Brötchen mit Senf? Und ich dachte, das wäre ein Witz, aber scheinbar ist das ja ein Ding.
Ja.
Du,
das ist...
Aber okay.
Bombe.
Vielleicht
muss ich dem nochmal eine Chance geben. Man braucht aber gutes Brot dazu auch, oder?
Ja, ja.
Einen guten Senf.
Hast du da eine Empfehlung? So Löwensenf oder was ist das?
Na, Löwensenf, der ist schon fast zu scharf. Ja. Der Bautzener ist gut.
Aber Bautzen macht, der kenne ich den süß. Bautzener. Händelmeier ist süß.
Der
ist
süß, ja. Genau.
Okay. Bautzener Senf.
Oder du nimmst halt wirklich diese von ich glaube von Kühne oder auch von Heinz.
Ach, Kühne,
Sandwich-Senf, diese gelben Tuben, diese gelben Flaschen.
Klassische.
So der Klassiker, ja. Okay. Auch diese Hotdog-Senf, ja.
Genau. Aber magst du so Pommes rot-weiß dann gar nicht? Oder ist das naja, auch
die
esse ich auch.
Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich Senf.
Okay. Okay, fair. Ich versuche ja wirklich auch offen zu sein.
Ja, deswegen. Nimm diesen Impuls mit.
Ja.
Und Pommes und...
Freibad-Pommes auf jeden Fall, der Song. Und der atmet auch wirklich so Sommer. das ist wirklich, ja. Ich war in keinem Freibad. Ich war in einer Therme und das hatte einen Outdoor-Bereich. Zählt es? Nee, ne? Da war auch ein Naturbad. Da war so ein Naturteich.
Dann ist gut.
Ja,
dann,
ich finde auch. Also kein klassisches Freibad. Es gab keine Pommes. Es gab keinen Kiosk. Aber
Ich muss mir ja dazu outen, ich bin nicht so wasseraffin. Also
ich ja auch gar nicht.
Deswegen so Schwimmbad, das war in der Kindheit sind wir natürlich immer ins Lachebad. Dann hattest du während der Schulzeit auch irgendwie Schwimmkurse gehabt. Aber ich bin da nie mit so warm geworden. Aber ich glaube, das war früher halt immer, weil ich zum Schwimmen immer die Brille abgezogen habe, aber dann halt keine Kontaktlinsen sowas hatte. Und dann siehst du halt nichts.
Also mit weichen Kontaktlinsen, das habe ich festgestellt, als ich noch welche hatte, kann man theoretisch tauchen. Die lösen sich dann nicht vom Auge, weil die saugen sich ja so an. Mhm. Mit harten geht das nicht mehr. Also ich bin ja auch, ne, mein Papa hätte sich sehr gewünscht, dass ich auch diesen Rettungstaucherweg irgendwie einschlage. Aber ich hatte so Probleme mit dem Trommelfell und dann, das wurde auch perforiert dann irgendwann mal so. Und dann hat meine Mama gesagt, nein, das macht das Kind nicht mehr. Und ich habe auch, glaube ich, mal selber Abzeichen gemacht, aber es ist nichts übrig geblieben. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mein ESO-Stella rausholen würde, würde ich sagen, du bist ja auch Waage. Bist du doch, oder?
Ja.
Und ich bin ja Wassermann, das sind ja beides Luftzeichen. Das ist ja klar, dass wir nicht so im Wasser
sind. Da kann es ja gar nicht erst funktionieren.
Siehst du?
Ja. Wir gehen ins Freibad.
Was bist du denn für ein Sternzeichen?
Mit dir.
Siehst du? Ah, ne, kein Wasserzeichen, aber Erde ist schon näher dran auf jeden Fall. Also, Tiere können bestimmt auch schwimmen, so im echten Leben.
Mit Sicherheit. Aber wir sind dann eher so, wir gehen ins Freibad, um uns eine Pommes zu holen, uns auf die Wiese zu setzen und hinterher noch ein Eis.
Ja, voll. Dafür liebe ich das Waldwunder übrigens auch. Ich finde das ganz, das hat noch den Strandteil auch. Ne? Es hat auch noch diesen Sandpart und auch den Wiesenpart. Und das mochte ich schon gerne. Also Waldwunder hat auch schon viel Nostalgie-Gedanken für mich. Und in dem Zusammenhang auch der Raunheimer Waldsee, als er noch auf der anderen Seite war, um das nochmal abzuschließen. Das als er noch einen Hang hatte und auch einen abgefuckten Kiosk. Das waren gute Zeiten. Jetzt kann man da nicht mehr so gut hingehen. Leider. Aber ist ja auch nicht Rüsselsheim. Von daher, wieder und her. Das haken wir
auswärts,
ab. Und du möchtest noch einen anderen.
Eine Sache noch aus dem Fragebogen.
Abfragen.
Tom Selleck. Ich bin gespannt.
Ja, also das ist dein Promi-Crush. Heute noch, also ich gucke ja immer noch Blue Bloods, ja.
Mhm.
Doch, das war so für diese Zeit war das für mich so der Inbegriff des Mannes.
Ich kann das so gut nachvollziehen. Also der kommt ja auch in eine Weile in Friends in der Serie vor. Und das ist einfach, der ist so charismatisch. Ja. Und Schnauzbart ist zurück, ne?
Genau,
das ist zurück. Also
da wollte ich nämlich auch drauf, weil...
Ich finde das auch okay. Wann, Christian, ist es bei dir soweit mit dem Schnauzbart?
Du, ich habe, Stella arbeitet ja immer nochmal die Fragebögen so ein bisschen auf und schreibt immer gerne Kommentare dazu, wo dann so Sachen bei rauskommen wie richtiges Schwimmbadessen, hahaha.
Ich muss noch überlegen.
Und Schnauzbart ist Back. Und Back groß geschrieben.
Ja, es ist so. Das ist wieder so krass innen.
Deswegen, ich habe mir jetzt einen elektrischen Rasierer auch geholt. Weil es ist so, ich habe mir
ist deine Chance, Christian.
Ich habe mir dieses Jahr ist für mich so das Jahr der Anschaffung, wo ich mir gedacht habe, warum nicht schon früher?
Ich sehe aber noch nicht so viel Fahrrad. Davon, da bin ich ehrlich. Von deinem Rasier.
Ja, ich habe so ein bisschen. Also, der große Vorteil ist, du kannst den Aufsatz und machst einfach noch den hier. Und dann bist du durch. Aber vielleicht, ja.
Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie dein Kinn aussieht.
Ich auch nicht mehr. Das letzte Foto, was ich von meinem Kinn habe, ist.
Abi, nee.
Abi.
Echt?
Beziehungsweise vor den Abi-Prüfungen die letzte Mathe-Klausur, die ich geschrieben habe.
Danach hast du gedacht, jetzt lass ich wachsen.
Die habe ich nämlich verbrannt. Meine Mutter macht nur ein Foto davon, wie ich so rühmlich so hier, so jetzt ist es geschafft und hier mein Werk vollendet.
Da hat sie noch keinen Bart.
Da hatte ich noch keinen Bart. Da sieht man noch mein Kinn. Und dann habe ich es wachsen lassen. Dann ist halt dieses Elend hier drin ringsum passiert. Aber vielleicht.
Ja, der Schnauzbart ist
vielleicht zurück. Kommt der Schnauzer.
Also ich weiß, mein Papa hatte auch früher Schnauzbart und ich fand das natürlich ganz toll, weil, also war halt mein Papa, ne? Und ich weiß, da waren wir in Amerika. Zu Besuch bei meinem Onkel. Und dann hat mein Papa mir das nicht vorher gesagt. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch so Videos auf Instagram und so, ne, wo Väter ihre Bärte abrasieren und die Kinder in Tränen ausbrechen, weil sie nicht wissen, wer ist dieser Mann. Ganz so schlimm war es nicht, aber ich weiß noch, also der hat dann sich entschieden, er nimmt jetzt diesen Schnauzbart ab und es war so schrecklich.
Ich war
richtig schockiert.
Größtes Kindheitstrauma meiner Schwester. Einen lieben Gruß an der Stelle. Mein Vater auch lange Zeit mit Schnauzbart. Und irgendwann stand er halt auch mit dem Rasierapparat im Wohnzimmer und ich noch, kleiner Stöpsel, so halbwegs noch irgendwie mitgekriegt, was in der Welt passiert. Und er steht da nur und guckt zu uns und guckt zu meiner Schwester und sagt so, an oder ab? Meine Schwester sagt so, ab. Macht er halt mit dem Rasierapparat vor ihr dann den hier. Also ich entschuldige mich an dieser Stelle bei meiner Schwester, die ja auch hier zuhört, dass ich diese Wunde wieder aufgerissen habe. Und ich fuchtel wütend in Richtung meines Vaters, dass er sowas gemacht hat.
Hat sie aber geweint oder war sie okay damit?
Ich weiß es nicht mehr. Oh so, also ich habe nur mitgekriegt, Moment, da ist was passiert.
Ja, ne, so
und dann war schon, das ist alles, was so festgebrannt hat.
Kennst du meinen Papa noch mit Schnauzbart?
Natürlich. Okay.
Ja.
Einer von denen, mit denen ich alt geworden bin.
Ja, ja, ja.
Also, ja, ja, klar. Das wir haben zusammen Wachdienst gemacht, das musst du überlegen, ne? Wenn man noch.
Krass.
Ja.
Ja. Warte mal, wie lange kennst du meinen Papa dann schon? War ich da schon auf der. Ja, doch, klar, natürlich. Ja. Ich bin ja doch schon über 30.
Ja, ja.
Knapp. Naja. Krass, okay, aber dann, das ist ja dann schon, also dann hatte der noch Schnauzbart, ja. Das
ja.
Ist vielleicht der Appell an meinen Papa, dass ich es nochmal wachsen lasse. Aber ich kann das schon verstehen, so mit, ne, es ist knapp 70. Will man dann vielleicht auch jünger aussehen?
Ja, und wie sich die Zeiten drehen. So.
Ja, also ich würde es machen an deiner Stelle.
Ich würde es mal machen, mach's mal.
Mach das doch. Wir steigen aus mit schönen Dingen. Eine Kategorie haben wir noch übrig.
Ja, ich habe euch tatsächlich was mitgebracht. Ich habe noch so einen Crush. Ich liebe Kühlschrankmagneten.
Oh
das
ja.
Das ist einer aus Las Vegas.
Oh mein Gott, es ist ein, wie ein Pokerchip.
Das ist so ein Pokerchip, aber als Magnet. Und,
$5.
Ja, dürft ihr euch, weiß nicht, wo ihr
die. Können wir uns aufteilen?
Ist das, ach, guck mal her, der hält am Mikrofon. Super, das ist, also, aber nur am. Nur
am Mikrofon jetzt nicht so.
Ja, okay, aber damit ist da, das kann ich. Das ist super. Das lasse ich. Das finde ich toll. Hier, du darfst ihn auch mal halten.
Ich darf ihn mal halten. Ja, das ist so. Ich gebe ihn auch schnell wieder zurück.
Vielen Dank.
Viele Geschenke drin. Werden wandern. Also ich habe den Julienne-Schneider habe ich bis heute noch nicht gekriegt.
Ja, ich bringe ihn mal wieder mit. Sachen, die im Einsatz sind, ja, oder die sich verbrauchen.
Ja.
Schön. Wir haben richtig gute Erinnerungen, finde ich jetzt hier.
Ja.
Richtig schöne, richtig.
Es ist,
diese Folge ist in eine komplett andere Richtung, also nicht komplett andere Richtung gegangen, aber in eine, also unter anderem. Ich habe nie mit diesem Amerika-Einschlag gerechnet, aber dann kam die Frau mit der Buckys-Tasche um die Ecke. Und ja, ich wusste so viele Sachen nicht über dich. Wie cool.
Ja, ich habe ja vor 30 Jahren auch irgendwie anders angefangen. Ich wusste auch nicht, dass ich heute mal hier mit euch sitze.
Fragst du dich manchmal noch, wie es gewesen wäre, wenn du Lehrerin geworden wärst? Oder
nein,
hast du das jemals bereut?
Wissen.
Nein, okay, also du hast niemals gedacht, oh Mann, wäre ich bloß?
Ich hab's nicht einen Moment bereut und ich möchte auch nicht wissen, wie es geworden wäre.
Alles mit Menschen machst du ja trotzdem was.
Ja, Menschen mag ich trotzdem, natürlich. Ja. das, nein, es ist alles, so gekommen, wie es kommen musste. Und manchmal ist der Weg halt auch nicht gerade. Aber wenn das Fernziel stimmt, dann ist da alles gut.
Also das ist,
muss es nicht immer chaotisch sein.
Das ist ein,
da denke ich, im größten Chaos sortiert sich auch alles immer nur irgendwie neu. Das ist ja nun auch ein Naturgesetz. Deswegen, ein bisschen gesundes Selbstvertrauen und passt schon.
Wir gehen hier heute mit so vielen positiven so
Affirmations und mit Fernzielen. Raum. Tiny House im Garten, Senf.
Ich gebe euch noch meinen Leitspruch eigentlich, meinen Lebensleitspruch mit. Wenn du nicht aufhören kannst, an etwas zu denken, darfst du auch nicht aufhören, daran zu arbeiten.
Und das ist gut,
das
ja.
geht im Positiven wie im Negativen, glaube ich. Also wenn es irgendetwas gibt, was einen belastet und merkt, ich komme da irgendwie, dann musst du es irgendwie regeln. Ja? Und genauso ist es mit Träumen. Wenn du nicht aufhören kannst, dass du dich damit beschäftigst, dann musst du es irgendwie angehen, es umzusetzen.
Sehr schön. Wirklich, ich wusste, dass die Folge gespannt wird, aber ich bin richtig so, also das ist immer, das gibt mir viel.
Das Schönste habe ich, das habe ich auch noch mitgebracht, das habe ich abgefragt.
Oh. Nee, war,
mein Tipp auf Reisen.
Ah.
Oh, du hast auch Ansichtssachen.
Das habe ich erst im letzten Jahr entdeckt.
Und ich habe nämlich noch daneben geschrieben, weil ich dachte dann so, was wird es schon sein, so ein Sandhörnchen oder so, befüllbares Nackenhörnchen.
Das ist unfassbar, weil ich bin ja eigentlich so, dass ich gesagt habe, Reisen mit dem Turnbeutel wäre irgendwie geil. Dieses viele Gepäck und so ist irgendwie nervig und man braucht ja tatsächlich nichts.
Oh mein Gott,
ich bedauere, dass ich es letztes Jahr erst rausgefunden habe. Es ist ein befüllbares Nackenhörnchen, hier kannst du Sachen für 3 Tage reinpacken. Ja, kannst das um den Hals legen und im Flugzeug im Zug oder im Bus. Ja, und sparst dir die Schlepperei.
Es ist einfach ein Gepäckhörnchen quasi.
Es ist ein Gepäckhörnchen.
Ich habe das nicht gecheckt. Ich dachte so, das wird so
war mir klar,
Dinkelspelzen, Luft. Keine
Ahnung. Schon klar, ja.
Also irre. Und ein Handtuch und das Mikrofaser wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Irgendwie. Also multifunktional, guck mal hier.
So wie diese Stadt.
Oh mein Gott, der Kreis schließt sich.
Die Identifikation ist da. Das befüllbare Nackenkissen.
Die Nackenhörnchenstadt.
Rüsselsheim ist die befüllbare Nackenhörnchenstadt. Oh, jeder kann reinpacken, was er will.
Wir müssen aufhören, Christian.
Ja, vielleicht sollte ich mal mit unserer Marketingabteilung sprechen.
Ja, das hat auch schon das Rüsselsheim-Blau, oder?
Ja.
Guck mal,
das ist doch da total. Noch den Leinreiter drauf. Dann ist doch alles gehalten, oder?
Was diese Folge alles hervorgebracht
hat. Alles gelöst. Wir rennen jetzt noch ein paar Runden hier in der Halle und aber ich fange schon mal an.
Ja, komm, wir uns auszuspielen. Aus. Ich merke schon nach müde kommt.
Oh nee, okay. Ich fand's
also ich
super.
Bin schon auch energetisiert so, aber mir ist so warm.
Ja,
diese Halle.
Es ist kuschelig. Es ist kuschelig.
Ach, man kann nicht so durchlüften. Ich dachte auch, es wäre viel kälter heute, aber es ist schwül. Nee.
Aber es war halt einfach mal schön, hier drin zu sitzen, weil...
Ich glaube, das war gute Entscheidung. Das hat eine andere Atmosphäre hier kreiert.
Ja, vor allem, es ist jetzt so mal so ein Lebensziel geschafft. Man ist mal hier drin. Man ist mal hier reingekommen. Weil sonst steht man immer nur vorne auf der anderen Seite von dieser Scheibe. Mhm. Und hat immer so sehnsüchtig reingeschaut. Weil das ist sowas... Ich blicke auch die ganze Zeit auf die 2 Kabinen nebendran, weil das ist so quasi selber Aufbau, aber halt nur für eine Person, oder 2 Personen.
Das ist richtig cool. Das ich hoffe, du hast Wahnsinn. Dich auch wohl gefühlt.
Und, total. Klar.
Dann vielen Dank, dass du da warst. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt.
Ja, also vielen Dank, dass wir dich hier zu Hause quasi besuchen konnten. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Steilzeit Rüsselsheim Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V., wird gefördert von der Sparkassenstiftung Groß-Gerau, der Freie Kulturmut und der Stadt Rüsselsheim am Main. Bis in 2 Wochen.
Macht's gut.
Ciao.